Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Meine Güte, mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier Oliver Hahn, wie immer, gegenüber. Hallo Olli.
Hallo Lukas.
Schön, ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Hi, ne? Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das sage ich immer, aber bei dem Buch tatsächlich sehr. Ich habe es ein bisschen bedauert, das kriegt ihr jetzt da nicht mit, aber dass wir so eine kleine Lücke zwischendurch hatten, ich kann ja nicht weiterlesen. Und ich wollte ja so gerne weiterlesen und war so motiviert, nachdem ich habe, glaube ich, nach der letzten Folge habe ich dann gleich die nächsten Kapitel noch gelesen und dachte, jetzt, es muss jetzt, es könnte so ein Page-Turner sein. Ja, jetzt so, es geht so gut runter irgendwie. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht groß jetzt irgendwie aufhalten oder sowas, sondern einfach direkt einsteigen. Um was ging es in der letzten Folge, beziehungsweise willst du ein paar Hardfacts wahrscheinlich nochmal raushauen?
Genau, ganz kurz, wir lesen jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte von Patricia Highsmith vor, also ihre Biografie, sondern das könnt ihr euch in der letzten Folge einfach nochmal anhören. Wir haben gelesen, Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith aus dem Jahre 1955, die Version, eine deutsche Übersetzung aus dem Diogenes Taschenbuchverlag aus dem Jahr 2003 und haben uns in dieser Episode, in der vorliegenden, mit den Kapiteln 6 bis 9, genauer gesagt mit den Seiten 52 bis 101 beschäftigt. Bevor der Olli uns aber mal ein bisschen was dazu erzählen wird, worum es geht in der heutigen Folge, genauer, also was so handlungsmäßig passiert ist, werde ich so ein bisschen die Geschichte von der letzten Folge zusammenfassen und kann schon mal sagen, dass ich heute Hausaufgaben gemacht habe, denn du, Olli, liest ja immer einen wunderschön ausformulierten Text vor, wenn du deine Handlungszusammenfassung machst. Ich nicht. Ich habe nur so ein paar Stichpunkte dann immer dreckig, schludrig hingeschrieben, die ich dann irgendwie versuche, zu einem einigermaßen sinnvollen Konstrukt zu verbinden mit meinen Worten. Heute habe ich mir einen Text geschrieben und den lese ich jetzt einfach vor.
Sehr gerne.
So, also, kommen wir zum Recap. Wir begleiten unseren titelgebenden Protagonisten Tom Ripley, während er ein bescheidenes Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt in New York City, führt. Er hat keinen festen Wohnsitz, übernachtet hauptsächlich bei Freunden und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs, vor allem aber mit Betrügereien durch. Wie ein Chamäleon schlüpft er in die verschiedensten Rollen und bringt seine Mitmenschen, beispielsweise als falscher Steuerbeamter, um ihr sauber verdientes Geld. Tom ist ein Schauspieler, New York ist seine Bühne und wir als Leser genießen das Privileg, in der ersten Reihe Platz nehmen zu dürfen. Eines Tages wird Tom von einem mysteriösen Mann verfolgt, der ihn bald darauf in einer Bar anspricht, in die sich unser Protagonist verflüchtigte. Der Mann offenbart sich als Richard Greenleaf, ein reicher Werftbesitzer, der Tom als einen Freund seines Sohnes Dickie wiederzuerkennen glaubt und der ihn darum bittet, seinen nach Italien ausgewanderten Sprössling zu überreden, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zurückzukehren. Dickie soll schließlich irgendwann das Geschäft des Vaters übernehmen und außerdem scheint seine Mutter durch eine Krebserkrankung nur noch wenig von ihrer Lebenszeit vergönnt zu sein. So bietet er Tom an, ihm die Überfahrt nach Europa und die Lebenserhaltungskosten für seine Zeit auf Übersee zu bezahlen. Tom, der sich marginal an Dickie erinnern kann, wittert die Chance auf eine entspannte Zeit in Europa auf Kosten der Greenleafs und willigt seinerseits ein. Er verabschiedet sich, also bei seinen Freunden, und tritt die Überfahrt nach Europa an, wo nicht nur ein neuer Kontinent, ein neues Land, sondern zugleich eine neue Bühne auf ihn wartet.
Wow, das ist ja eine gute Funktion der Zwertverwaltung. Zweitverwaltung. Zweitverwertung. So rum, genau. Finde ich gut.
Der Zweigverwaltung. Der Zwergverwaltung.
Der Zwergverwaltung. Ja. Genau. Sehr gut. Wir sind, befinden uns auf der, auf dem Schiff. Das hat gerade abgesetzt, ne? Genau. So. Jetzt ist natürlich die Frage, um was geht es denn dieses Mal? Und wir machen es wie immer. Ich werde euch das von dem erzählen, was wir gelesen haben und danach schauen wir, welche Themen, Motive, Fragen uns da irgendwie über den Weg gelaufen sind, die besprechen wir und am Ende wagen wir einen weiteren Ausblick, wie es denn sein könnte, vielleicht bleiben wir bei dem, was wir sehr vage das letzte Mal gesagt haben oder vielleicht haben wir schon speziellere Theorien entwickelt. So, also, es ging in Kapitel 6 bis 9. Tom Ripley befindet sich auf der Überfahrt nach Europa und probiert nebenbei, sich eine neue und geheimnisvolle Scheinpersönlichkeit zuzulegen. Um den Eindruck eines ernsthaften jungen Mannes mit Privatvermögen zu erwecken, besorgt er sich eine Mütze und eine Pfeife. In Gedanken lässt er Amerika und alle, die dort wohnen, zurück, denn eigentlich hat er nicht vor, nach Amerika zurückzukehren. In Europa will er Arbeit finden, so wie er eigentlich immer welche gefunden hat. Während der Reise schreibt Tom Briefe an verschiedene Personen. An Mark, einen der aus der Riege der Nichtstuer, an Cleo, seine Freundin, und an die Greenleaves. Und in einem seiner fantasievollen Briefe an die Greenleaves berichtet er unter anderem, wie er Dickie ausfindig gemacht habe. Er erfindet es. Er berichtet davon, dass Tom in Dickies Haus untergekommen sei, wie er ihn zur Heimkehr zu bewegen versucht und wie sie gemeinsam schwimmen und fischen gingen. Nebenbei, alles auf dem Ozeandampfer, erstellt er eine Charakteranalyse von Marge und kommt in diesem Bericht zu dem Schluss, dass Dickie nicht in Marge verliebt ist und auch nicht ihretwegen in Italien bleibt. Wir erfahren auch mehr über Toms Beziehung zu seiner Tante Dottie aus Boston. Wir wissen aus den letzten Kapiteln, dass diese ihm regelmäßig Schecks schickt. Und jetzt erfahren wir, dass diese Schecks allerdings nur über sehr kleine, ziemlich unrunde Summen ausgestellt werden, die eher als Almosen zu werten sind. Wir erfahren auch, dass Tom nach dem Tod seiner Eltern bei Dottie aufgenommen wurde. Die hält ihm das allerdings immer wieder vor. Bereits mit 8 Jahren wollte er von dort weglaufen und hegte sogar detaillierte Mordfantasien ihr gegenüber. Mit 17 Jahren startete er einen ersten Fluchtversuch, der letztlich scheiterte. Und mit 20 Jahren entkam er schließlich seinem Martyrium. Bis zum Start seiner Reise nach Europa war er auf diese Schecks von Tante Dottie angewiesen. Doch nun hat er in Herbert Greenleaf eine neue Einkommensquelle gefunden und nutzt diese Gelegenheit, sich von Dottie zu lösen. Er schreibt ihr einen letzten Brief, hinterlässt aber diesmal keine neue Adresse. Tom blickt nebenbei auf sein Leben zurück und kommt zu dem Schluss, dass er die letzten 4 Jahre in den Sand gesetzt hat. Mit Gelegenheitsjobs hat er sich über Wasser gehalten und ist Gesellschaften eingegangen, die ihm einen scheinbaren Nutzen bringen sollten, wie zum Beispiel diese sogenannten Nichtstuer. In Boston wollte er irgendwann Schauspieler werden, hat diesen Weg aber nicht weiter verfolgt, nachdem die ersten Ablehnungen kamen. Er zog nach New York und verdiente dort sein erstes Geld in einem Lagerhaus, wurde aber auch nach recht kurzer Zeit entlassen, weil er einfach zu schwach zum Tragen der schweren Orangenkisten gewesen war. Und für sich zog er den Schluss, die Welt sei voller Sklaventreiber und man müsse Tier sein, wenn man nicht verhungern wollte. Die Reise endet in Europa. Danach fährt er nach Paris, über Pisa, nach Neapel und schließlich mit dem Bus nach Montebello. Dort fragt er sich zum Haus von Dickie Greenleaf durch. Tom besorgt sich ein paar Badesachen Verzeihung, und findet Dickie mit Marge am Strand. Dickie bleibt über das erste gesamte Treffen hinweg skeptisch, lädt Tom aber trotzdem zum Essen in dessen Haus ein, bei dem er vom Treffen mit Dickies Eltern berichtet. Am Ende des Abends bezieht Tom ein Hotelzimmer und sinniert über Dickies Lebensstil nach und beneidet ihn mit einer herzzerbrechenden Mischung aus Habgier und Selbstmitleid. Herbert muss einen Brief an seinen Sohn geschrieben haben, geht Tom davon aus. Er weiß aber nicht genau, was darin über Tom geschrieben steht. Tom verfluchte sich dafür, dass er heute so takt- und humorlos gewesen war, schreibt Highsmith. Alles, was er mit tödlichem Ernst betrieb, ging unweigerlich daneben. Das hatte er vor Jahren erkannt. Er beschloss, ein paar Tage verstreichen zu lassen. Der erste Schritt musste ohnehin der sein, sich bei Dickie beliebt zu machen. Das wünschte er sich mehr als alles andere. Schließlich übergibt er Dickie die mitgebrachten Sachen aus New York und geht mit seinen Absichten und seinem eigentlichen Auftrag all in. Er berichtet Dickie, wie er in einer Bar von seinem Vater angesprochen wurde, dass die Shrevers gemeinsame Bekannte sind und dass Herbert die Reise bezahlt hat. Dickies Skepsis legt sich und es scheint sich so etwas wie eine Verbindung zwischen beiden zu ergeben. Auch Marge wird darin eingeweiht. Beim nächsten Abendessen ist die Stimmung zwischen den dreien gelöster als zuvor. Dickie zeigt Tom seine Bilder, die dieser aber eigentlich nicht gut findet. Aber da sie Dicky etwas zu tun geben, kann er nicht auf dumme Gedanken kommen. Je mehr Bilder er präsentiert bekommt, desto weiter sinkt Dicky im Ansehen bei Tom. Eigentlich wollte er, dass Dicky mehr war. Außerdem scheint sich Dicky zu langweilen und braucht jemanden, der sich mit ihm amüsiert, beziehungsweise der ihm zeigt, wie man sich richtig amüsiert. Tom plant also Aktivitäten mit ihm, vorzugsweise ohne Marge, die ihn irgendwie davon abhält, Dicky gegenüber so aufzutreten, wie er es eigentlich möchte. Tom zieht auf Einladung Dickys mit in dessen Haus. So haben beide mehr vom Geld des Vaters. Sie fahren erst nach Neapel und spontan weiter nach Rom. Am nächsten Morgen kehren sie völlig verkatert nach Montebello zurück. Marge ist verärgert über Dickys unangemeldetes Wegbleiben. Sie hat sich Sorgen über dessen Verbleib gemacht. Tom vermutet, dass Marge spürt, die beiden Männer haben in dieser kurzen Zeit näher zueinander gefunden, als sie zu Dicky in ihrer bisherigen gemeinsamen Zeit. Und damit enden wir und öffnen die Runde.
Ja, wie fandest du das so im Großen und Ganzen erstmal? Also bevor wir uns vielleicht so ein bisschen in die einzelnen Diskussionspunkte reinbegeben, können wir ja erstmal wieder die Gefühle abklopfen, die wir damit hatten. Mhm. Ich kann das vielleicht, weil du so viel geredet hast, mal ein bisschen vorschicken vielleicht erstmal.
Gerne, ja.
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mich so in dieses italienische Flair, in diese Geschichte so reinzulegen sozusagen und auch vor allem unseren beiden Figuren hauptsächlich zu folgen, weil Marge ist ja in diesen Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben, noch nicht so wahnsinnig präsent, sage ich mal. Wird auch relativ spärlich behandelt. Wir können dann später noch vielleicht mal so ein bisschen drauf kommen, wenn wir uns die Figuren ein bisschen genauer anschauen. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und trotzdem war es teilweise relativ schwer, dem zu folgen, weil das Buch oder Patricia Highsmith in dieser Passage eine relativ verschachtelte Erzählung hinsichtlich Raum- und Zeitkonstellationen aufzuweisen scheint, finde ich. Also es ist relativ schwierig zu überblicken, an welchem Ort wir uns jetzt genau befinden und vor allem zu welcher Zeit wir uns befinden. Also so Zeitbestimmungen spielen hier eine relativ große Rolle und das scheint auch so ein bisschen ineinander überzugehen, ohne dass irgendwie großes Ereignis dann zwischenzeitlich passiert. Also beispielsweise gibt es mittags ein Gespräch zwischen Tom und Dicky. Die treffen sich auf einen Drink und das geht relativ schnell und dann ist man relativ plötzlich am Abend. Oder wir haben später dann, ist es ja so, das hast du ja erzählt, dass die beiden nach Rom fahren und das ist innerhalb von zwei Sätzen. Weißt du, da steht dann da, dass sie in zwei Stunden von Neapel nach Rom gefahren sind. Ich habe mal den Spaß gemacht, mir anzuschauen, wie das in der Realität so der Fall ist. Tatsächlich sind es so knapp 2,5 Stunden heutzutage mit dem Auto. Ich weiß nicht, ob das damals mit vielleicht langsameren Fahrzeugen und so ein bisschen komplizierter war. Aber trotzdem wirkt das so relativ schnell, ne? als ob es keine wirklichen Raum- und Zeitkonstellationen in dieser Welt da in Italien zu geben scheint, als ob das so relativ schnell von einem Ort zum anderen geht. Und das war teilweise ein bisschen schwieriger, dem zu folgen, weswegen man immer mal so ein bisschen zurückgeht und nochmal guckt, ja, warte mal, wo bin ich jetzt nochmal? Warte mal, wurde das erklärt, wie wir jetzt da gekommen sind oder warum wir jetzt beim Abendessen schon sind? Aber im Großen und Ganzen kann man sich doch trotzdem in dieses Flair in Italien irgendwie ziemlich gut reinlegen. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber sprechen, das habe ich mir nämlich als einen Punkt aufgeschrieben, wie dieses Flair hergestellt wird und wie sowas wie ein typisch italienisches, vielleicht auch stereotypes Bild aus einer heutigen Sicht dann konstruiert wird. Aber das fand ich doch im Großen und Ganzen sehr schön und sehr angenehm, mich da reinzuwuseln sozusagen. Wie ging es dir damit?
Ich hatte mehr von dieser Reise auf dem Schiff gedacht, dass da mehr kommt. Also jetzt, wo du das so zusammengefasst hast, passt das ja dazu. Also wir haben so große Distanzen, lange Zeiträume in kurzen Momenten. Also das ist dieser Unterschied zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit. Der ist hier irgendwie, also es wird manchmal wie so vorgespult, dann bleibt es in Sequenzen auf Tom Ripley drauf. Er kommt da Montebello an und sucht das Postamt und stellt seine Sachen ab und muss da Badesachen. Das ist dann so drinne. Und plötzlich ist nach dem Essen, wird vorgespult auf die nächste Sequenz und dann wird wieder vorgespult auf Ende des nächsten Abends oder so. Also ja. Und ich habe am Anfang gedacht, schade, ich dachte, dieser Reise kommt noch mehr. Weil sie hatte das so aufgemacht mit, naja, jetzt besorgt er sich einen Hut. Und die anderen gucken auch auf ihn und irgendwie hat er eine Wirkung. Und ich dachte, daraus entwickelt sich noch irgendwas, ja. Aber das ist so. Dann war er plötzlich in Paris und dann ist er in zwei Sätzen am schiefen Turm von Pisa vorbeigefahren, war dann in Neapel und hat dann eigentlich am nächsten Tag schon den Bus benutzt, um nach Montebello zu kommen. Ja. Nichtsdestotrotz, ich hab das mit der Orientierung jetzt nicht so gehabt. Ich finde es geht total flüssig runter. Es ist so schnell gewesen. Es hat so eine Geschwindigkeit gehabt, dass ich mir dann zwischendurch gedacht habe, na, wo geht denn das jetzt alles noch hin? Wenn das jetzt schon so schnell geht, was passiert denn jetzt in den nächsten 50 Seiten, beziehungsweise in dem, was dann alles noch danach kommt? Ich meine, wir sind am Anfang. Ja, also es hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht.
Ja, ist doch super, genau. Ja, richtig, das wollte ich zwischendrin noch sagen, dass auch diese Reise dann von Paris nach Italien, das geht wahnsinnig schnell, das sind irgendwie ein paar Sätze und schon ist er da, ne? Also das springt so. Und das sind so Zeitkonstellationen und auch Überbrückung von Räumen sind das, die so ein bisschen gehetzt wirken, die so wirken wirklich wie eine erzählte Geschichte auf mich tatsächlich. Also nicht im Sinne von, das ist jetzt eine reale Geschichte, die ich hier nachvollziehen kann, sondern da bin ich wieder bei meiner Theorie vom letzten Mal tatsächlich so ein bisschen, weißt du?
Nichts ist echt oder was?
Genau, dass das alles so ein bisschen erzählt ist. Und es gibt ja auch zumindest einen kleinen Hinweis, wo ich mich mal so ein bisschen belesen habe, beziehungsweise im Netz ein bisschen recherchiert habe. Und zwar ist ja schon in der letzten Passage, die wir gelesen hatten, ein Roman erwähnt worden, nämlich Die Gesandten von Henry James. Mhm. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut, worum geht es eigentlich in diesem Roman. Mhm. Also erstmal Henry James und diese Geschichte ist 1903 veröffentlicht worden.
Ganz, ganz kurz, bevor du weitermachst. Das ist ja, also das Buch sucht er ja, wird einmal erwähnt von Herbert Greenleaf, in der Szene, als Tom Ripley bei Herbert zu Hause war, ne?
Ja.
Und da wird er gefragt, hast du das Buch gelesen? Aber erzählt irgendwas darum. Hm. Aber wir erfahren nicht, worum es da geht. Ja. Das ist so beschrieben, als jetzt erzählt er mir, was es da geht. Hm. Und das zweite ist jetzt hier, dass er das in der Schiffsbibliothek sucht, allerdings in der zweiten Klasse. Und offensichtlich ist es so, dass das nicht an Leute in der ersten Klasse ausgeliehen werden darf.
Ja.
Und er hätte die Möglichkeit, das zu klauen, tut es aber nicht.
Ja, als wäre das so niedere Literatur oder sowas, ne? Also als ob man da, ich weiß nicht, ich wüsste jetzt erstmal keinen objektiven Grund, warum man da das Buch nicht.
Ich wüsste es jetzt auch nicht, aber gut.
Genau. Jedenfalls geht es da um auch zwei Figuren. Eine davon heißt Lambert Strutter und die andere heißt Chad Newsom. Und Chad Newsom ist jemand, der in Paris lebt. Und allerdings bekommt Lambert Strutter den Auftrag, diesen Chad Newsom zurück in die USA zu bringen, nach Massachusetts. Und es ist allerdings so, dass Paris dort als eine wunderschöne, grandiose Stadt und sozusagen die tollste Stadt der Belle Époque, der schönen Epoche sozusagen, gekennzeichnet wird. Und Chad lebt dort sehr glücklich, hat auch eine Frau namens Madame de Vignouette. Vionette, die ihn sozusagen von einem relativ, einem Durchschnittsamerikaner könnte man sagen, zu so einem sehr gebildeten, hochgestochenen Europäer, kultivierten Europäer gemacht hat. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, stürzt Lambert dann Chad nicht ins Unglück, wenn er ihn tatsächlich zurück nach Massachusetts und zurück zu seiner Familie bringt und sowas?
Das Buch gibt's wirklich.
Das Buch gibt's wirklich, ja, genau, richtig. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, also erstmal ist das ja eine Spiegelung dessen, was wir hier haben, ne? Wo man dann natürlich die Frage stellen könnte, okay, inwiefern ist Dickie vielleicht so glücklich in Europa, dass es komplett falsch wäre, ihn sozusagen zurück nach Amerika zu seiner Familie zu bringen.
Mhm.
Zum anderen ist das aber auch, und das ist so der zweite Strang, den ich natürlich dann immer mit verfolge, das ist eine Geschichte, die eventuell schon mal von Tom rezipiert wurde oder die zumindest in diese Geschichte eingebaut wird, die als Inspiration für seine eigene Geschichte sozusagen, diese Metageschichte dienen könnte, die er uns Zuschauern hier erzählt, weißt du, oder uns Lesern in diesem Fall. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich gebe zu, dass das ein bisschen sehr weit weg ist und es da noch nicht so richtig viele Indizien für
gibt. Aber er hat das ja offensichtlich noch nicht gelesen.
Das sagt er zumindest, ja, genau.
Okay, ja gut, okay. Aber wenn es das Buch schon gibt, ist es schon sehr ähnlich dem Buch, was wir hier gerade lesen, ne?
Richtig. Und wir haben ja auch hier so eine Romantisierung dieser Entfernung, ne? Also in dem Buch von Henry James ist es Paris und hier haben wir eben Italien, ne? Und das wird ja an sehr, sehr vielen Stellen, werden wir als Leser auch genauso richtig in dieses italienische Flair, sag ich jetzt immer so, reingezogen, ne? Also es wird hier relativ zu Beginn schon gesprochen von einem Restaurant am Meer, von Kraken, die man dort drin isst, von leckerem Wein, den man trinken kann, eine Straße, die direkt an der Küste entlang führt, wir haben weiße Felsklippen, das Meeressaumen wird das genannt, also also so dieses Meeresrauschen, aber Saumon nochmal als ein schönerer, poetischerer Begriff. Häuser, die weiß sind wie Brotklumpen. Und ganz im Gegensatz dazu haben wir eben das relativ hektische, stressige New York, was hier auch nochmal aufgerufen wird, relativ gegen Ende. Stellt sich Tom nämlich die Frage, warum Dickie überhaupt zurück nach New York sollte, mit all seinen Subways, Taxis, der förmlichen Kleidung und der Bürotätigkeit, die da theoretisch als Job auf ihn warten würde und so, ne? Also, es ist wie so ein anderer Ort, so ein paradiesischer Ort, der den Gegensatz zu dem Ursprungsland, zu den USA im Prinzip hier bildet eigentlich, ne?
Du bist, ja, also, okay, du bist jetzt schon einen Punkt weiter. Ich bin jetzt gerade so hängen geblieben bei diesem Buch. Also, mich irritiert das jetzt gerade so ein bisschen, dass es das gibt mit der ähnlichen Geschichte, dass da einer den anderen zurückholen soll und feststellt, das ist viel zu schön und ich würde dem ins Unglück stürzen, wenn ich ihn zurückhole.
Ja, genau.
Das ist im Grunde die Prämisse von diesem Buch hier.
Genau, richtig.
Und wenn, also, okay, also ist es jetzt ein Remake?
Nein, es ist jetzt so.
Weißt du, was ich meine? Das ist ja schon sehr ähnlich.
Es ist erstmal eine ähnliche Ausgangslage, ne? Und man könnte vielleicht davon ausgehen, dass das auch die ähnlichen Konflikte sind. Die Frage ist halt, wir haben ja mit Tom Ripley eine Figur, die ein bisschen anders funktioniert sozusagen, als so ein Betrüger, so ein Gauner und so, und als jemand, der in andere Rollen schlüpft und sowas, ne? Und eben dann Leute verarscht, um an Geld zu kommen und so. Und man stellt sich dann, oder man kann sich ja die Frage stellen, ob die Geschichte dann einen ähnlichen, relativ harmlosen Verlauf wie in Die Gesandten von Henry James nimmt oder ob es vielleicht irgendwie, ob es einen anderen Twist gibt sozusagen.
Weißt du, wie die Geschichte ausgeht, Die Gesandten?
Nee.
Ah ja, okay.
Soweit habe ich nicht gelesen. Ich habe mir nämlich tatsächlich vorgenommen, das vielleicht nochmal mir vorzunehmen. Ich habe nämlich einen Roman von Henry James tatsächlich auch im Regal, aber
okay, dazu kommen. Gut, okay, na gut. Ich finde es so eingangs, dass das auch, also Ich hätte ja verstanden, wenn Highsmith ein Buch erfunden hätte, ja, das so heißt, es gibt es, die gibt ja manchmal, und das spielt da in dieser Welt irgendeine Rolle oder das taucht dann später in der Bibliothek in Montebello oder irgendwo wieder auf, dieses Buch, ja, aber es gibt es ja wirklich und es hat ja eine ähnliche Prämisse und es irritiert mich, weil es könnte ja auch sein, also warum hat sie es reingebracht?
Ja.
Warum findet das hier statt? Also warum hat es zweimal stattgefunden?
Sie geht wahrscheinlich davon aus, dass es vielleicht ein paar Leser dieses Buches, also von Tom Ripley gibt, die diesen Roman von Henry James auch gelesen haben und die haben dann irgendwie so einen Referenzpunkt und haben irgendwie so eine Ausgangssituation direkt drin, weißt du?
Aber es ist ja nicht mal eine Analogie oder irgendwas, es ist ja wirklich.
Naja, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, ne? Du weißt ja nicht, wie der Roman von Henry James irgendwie fortsetzt oder sich fortsetzt, ja, abgesehen von dieser Ausgangslage. Und wie das bei Tom Ripley ist, ne? Also sie geht wahrscheinlich hier davon aus, dass es irgendwie Leute gibt, die das mal gelesen haben und sagt aber, okay, ich biete euch hier aber vermutlich was anderes, weil es wäre ja Quatsch, das gleiche Buch nochmal zu schreiben, nur dass es in Italien statt in Paris spielt, ne? Lustig übrigens, dass Paris ja auch, dass er erst nach Paris gekommen ist, ne? Das ist ja auch nochmal so ein kleiner Referenzpunkt vielleicht, ne?
Vielleicht, ja. Gut, du warst jetzt gerade beim französischen Flair.
Beim italienischen Flair.
Italienischen Flair. Ja, jetzt sind wir hier, bringen wir ja zwei Bücher durcheinander.
Ja, ja genau, richtig. Ja, ich war fertig. Also dieser Gegensatz zwischen dem italienischen.
Ja, ich hatte das aber auch, ja. Dass man so ankommt und man hat so dieses, es ist warm, es ist, irgendwie habe ich mir denn die ganze Zeit vorgestellt, dass er irgendwie, aus welchem Grund auch immer, so einen weißen Leinenanzug oder eine weiße lange Leinenhose hat, ja. Und so ein langes Leinen, also war er ja nicht. Der ist ja dann, das wurde dann später noch beschrieben, dass er mit Anzug und Hose da irgendwie hin und hat dann seine Schuhe ausgezogen, da sand, es war viel zu heiß, musste sich dann Badesachen noch besorgen, die Hitze hat dem total zugesetzt. Also der ist richtig unvorbereitet, wie so ein New Yorker, der aus der Stadt genommen wird mit so einem diesrigen Wetter und wird ins Paradies gesetzt und muss sich erstmal irgendwie akklimatisieren und neu finden.
Ja, na so als ob auch so dieser Amerikaner noch so in ihm drinsteckt, ne? Der so dieses Großstadtleben aus New York City kennt und irgendwie noch nicht so richtig weiß, wie er jetzt mit diesem Paradies da vor sich umgehen soll so richtig, ne? Ich fand das dahingehend auch nochmal spannend, wenn man sich so ein bisschen vergegenwärtigt, in welcher Zeit dieser Roman erschienen ist. Das war ja 1955 und das sind ja gerade mal 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Und nach dem Ende des Faschismus in Italien, lustigerweise, ne?
Ja,
und,
stimmt.
Das Interessante ist ja, dass wir hier ein relativ romantisches Bild dieses ehemals faschistischen oder jetzt postfaschistischen Italiens eigentlich gezeichnet bekommen, was ja dann wiederum den Gegensatz zu dieser Welt in den USA, die ja eigentlich, die man ja als idealisiert im Gegensatz dazu wahrnehmen könnte, erstmal entstellt. Und es gibt da ja auch diese Stelle mit den Polizisten. Und das fand ich ganz spannend, weil wenn ich mir vorstelle, dass da 10 Jahre vorher hätten die wahrscheinlich echt Probleme gehabt, wenn sie ihre Pässe nicht dabei gehabt hätten. Aber jetzt gehen sie ja einfach weg und dieser Polizist hat gefühlt gar keine Macht mehr, ne? So als ob er entwaffnet wäre. Der geht ihnen ja gar nicht mehr hinterher. Der schreit ja dann einfach nur, während die sich entfernen. So.
Das ist gegen Ende, ne?
Ja,
das ist wenn Dicky und Tom betrunken aufwachen am nächsten Morgen in Rom und von diesem Polizisten geweckt werden. Ja. Stimmt, der hat ja im Grunde, zeigt er, glaube ich, die amerikanischen Pässe. Ach, der hat noch nicht mal was. Der winkt die, stimmt, der winkt die ja nicht mehr durch.
Ja, genau, richtig. Er schreit sie an und die entfernen sich und er schreit weiter, aber er geht denen nicht nach. Und das ist ja total lustig.
Es wirkt alles so filmisch, so wie wenn, keine Ahnung, hier dieser Roberto Benigni-Film, das Leben ist schön, ist das Leben nicht schön? Ich weiß nicht, das ist einer von beiden.
Das Leben ist schön,
Das Leben ist schön, das gibt ja noch einen anderen, der heißt, ist das Leben nicht schön? Egal. Und da ist ja auch, bevor diese Nazi-Zeit da einbricht und die alle inhaftiert werden, ist ja so ein, da hast du ja so ein italienisches Flair, wie er da durchwandelt und diese Komik hat, ja, und diese Leichtigkeit. Und so wirkt das ja da auch, ja. Also auch mit den Polizisten, das wirkt irgendwie wie so ein, ja, so ein, eine sehr postkartenhafte, filmische Vorstellung, wie sich Menschen, die nicht in Italien leben, Italien vorstellen. Ja?
Ja. Wobei ich den Polizisten da sogar eher als eine Art Störelement schon empfunden habe, weil die sind da die ganze Zeit gefühlt am Saufen und gucken sich irgendwie die Stadt an und so und amüsieren sich, ne? Trinken Espresso und sowas. Und dann kommt da auf einmal dieser Polizist und man denkt sich so, okay, 10 Jahre vorher hätte es hier wahrscheinlich richtig Probleme gegeben, aufgrund der Willkürlichkeit, mit der das Militär, die Polizei und so weiter dann operieren konnte. Und jetzt ist da gar nichts mehr, ne? Der schreit ein bisschen rum und aber eigentlich war es das, ne?
Ja, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Aber das kam mir bis jetzt auch gar nicht vor. Spielt gar keine Rolle, ja? Und vielleicht wird, glaube ich, auch keine Rolle spielen. Ich meine, die wohnen ja schon ein bisschen länger dort. Hm. Dicky wohnt ja jetzt mehrere Jahre schon dort. Das heißt, er ist jetzt, also irgendwie so um die 1950 oder so.
Ja.
Das ist ja nur 5 Jahre nach Ende des Krieges. Hm. Also da muss ja noch einiges irgendwie rumliegen. Vielleicht ist es auch einfach ausgeklammert. Ja,
so, ausgeklammert?
Naja, sowas wie alternative Zeitlinie und so. Das, das Thema machen wir hier nicht auf. Das ist jetzt nicht wichtig für das, worum es eigentlich gehen sollte. Hm. So, kann ich mir vorstellen.
Hm. Ja, sehr gut. Also das war es jetzt erstmal von meinem Italien, von meinem Italien-Trip, sag ich mal.
Ja. Wo fangen wir denn an? Ach ja, wir fangen mal so ein bisschen leichter an. Ich fand es sehr spannend, dass, also Tom hat in Neapel, hat er gegessen. Das war das, was du mit den Kraken erzählt hast, dass man die irgendwie, die in ihrer eigenen Tinte da gekocht wurden und da irgendwie Popo aussahen und was auch immer. Und von dem hat er so eine Art Lebensmittelvergiftung bekommen, irgendwie nach dem Essen mit Marge und Dicky. Ist er dann ins Hotelzimmer und hat dann ja gesagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie mal ein bisschen Pause machen, lass dem ein bisschen Zeit, rück den nicht zu sehr auf den Pelz, weil es wichtig ist, eine gute Beziehung zu Dicky zu machen. In dieser Zeit ist ihm total schlecht geworden. So, und hat sich da irgendwie 3-4 Tage rumgequält. Aber interessant war, wie er diese Tage, in der er ja krank war, genutzt hat. Und zwar hat er sich auf den Fußboden gelegt und ist mit der Sonne gewandert, damit er Tan bekommt, damit er nicht kreidebleich aus diesem Zimmer rauskommt, nachdem er jetzt nicht raus kann, weil er eben irgendwie die Lebensmittelvergiftung hatte. Und ist da irgendwie, das stelle ich mir vor, auf irgendeinem roten Teppich, irgendwie ist es roter Teppich, und die Vorhänge sind irgendwie so an die Seite und die Sonne wandert so durchs Zimmer durch, wie auf eine Sonnenuhr, und er legt sich immer so ein Stückchen weiter oder setzt sich auf den Stuhl, wenn sie dann irgendwie auf dem Stuhl wandert und so, ja. Und das über 4 Tage mit dem Grund, dass er also versucht, einen Schein aufzubauen, ja, diese Scheinpersönlichkeit aufzubauen.
Ja.
Und dazu kommt, dass er in diesen kranken Tagen ein italienisches Konversationsbuch liest, um so ein bisschen zusätzlich den Eindruck zu gewinnen, dass er nicht nur 4 Tage im Zimmer verbracht hat, sondern dass er einfach unterwegs war. Mhm. Und das finde ich, da finde ich diesen Einsatz von Tom wirklich, wirklich spannend.
Ja.
Dass er so über diese eigenen Grenzen rausgeht und im Grunde schon, der kann ja nicht mehr sagen, du, mir ging es wirklich schlecht. Ich meine, was wäre da dran gewesen? Mhm. Ja? Aber dem ist es so wichtig, Dicky zu gefallen und irgendwas zu zeigen, herzumachen, und das auch noch auf Italienisch, ja, dass er da selbst in seiner Krankheit so einen Kram abzieht.
Ja, total spannend, ne? Also so diese Beziehung zwischen den beiden, beziehungsweise das, weil es ist ja so, dass Dicky erstmal als ein relativ, oder der kommt, geht ihm erstmal mit Ablehnung gegenüber, sage ich mal, ne? Also,
der ist total skeptisch.
Ne? Also, ja. Also nicht im Sinne von Ablehnung, er ist sehr höflich, das kann man vielleicht dazu sagen, ne? Also man kann ja vielleicht generell mal so ein bisschen auf Dicky eingehen, wenn wir so gerade dabei sind. Also er hat dieses, er ist so dunkelbraun gebrannt, genau das gleiche, was jetzt Tom eben herstellen möchte durch diese komische Aktion da im Zimmer. Hat blondes Haar, hat ein sehr schmales, zart geschnittenes Gesicht, wache, intelligente Augen, das sind so die Eigenschaften, die hier Dicky zugeschrieben werden. Und wirkt aber im Großen und Ganzen so ein bisschen schmallippig. Man hat auch so ein bisschen das Bild eines arroganten Menschen so ein bisschen, finde ich, so vor Augen. Weißt du, also der mit irgendwie dem Tom jetzt nichts wirklich zu tun haben möchte oder ihn so ein bisschen missachtet. Und es gibt ja dann relativ schnell, nachdem die sich kennengelernt haben, auch dieses diese Einladung zum Essen. Und da wird auch geschrieben, dass er das wohl eher so aus Höflichkeit gemacht hat, im Sinne von, weil Marge ihn dazu gedrängt hat, eher so, ne? Also als wäre er von Marge getrieben worden, ihn jetzt zum Essen einzuladen. Noch so,
das haben wir aber nicht bestätigt gefunden, ne?
Das stand aber so da. Also das war eine Vermutung von Tom sozusagen.
Ja. Aber wir haben nicht erlebt, wie Marge gesagt hat, komm, lad den Jungen ein.
Nee, das haben wir, genau, richtig, ja. Aber so, das haben wir, genau, das wurde behauptet sozusagen, ne? Genau, und man merkt erstmal so diese Faszination, die Tom für ihn hat, aber du hast es ja auch schon in deiner Handlungsbeschreibung gesagt, dass er irgendwann so ein bisschen die Faszination für Dicky verliert, wenn er merkt, was das für eigentlich für ein Typ ist, so richtig, ne? Dass da eigentlich intellektuell und kulturell eigentlich nichts wirklich dahinter steckt, ne? Also es wird ja, das Buch heißt ja Der talentierte Mr. Ripley und wir kriegen relativ schnell gesagt, dass Dicky eigentlich überhaupt nicht talentiert ist. Das geht erstmal ganz langsam los mit dem Kochen, dass er es nicht hinkriegt, diese Artischocken hinzukochen, ne? Und dass er nicht weiß, wie diese Herdplatte da so richtig funktioniert, ne? Und
er kocht ja nicht mal. Entweder macht es Marge oder es macht die Hausfrau.
Ja, genau, richtig, ja. Aber er fragt sich, warum geht denn das nicht und so, ne? Und die Hausfrau ist gerade nicht da, man könnte das ja auch selber machen, aber er kriegt es nicht so richtig hin, sozusagen, ne? Und nur ein paar Seiten weiter oder Zeilen weiter bekommen wir dann seine Gemälde präsentiert, beziehungsweise Tom kriegt die präsentiert und ist nicht besonders begeistert davon. Und es geht ja dann auch noch weiter, dass wir dann in das Haus gehen und feststellen, okay, er hat da überall Bücher und er beschäftigt sich anscheinend sehr viel mit Kunst und hat ja auch, Malerei ist ja so ein bisschen seine Arbeit, er scheint ja keinen richtigen Job zu haben, sondern macht das so nebenbei und macht das nur aus Spaß. Er sagt ja, er wird kein, was war's, Picasso oder kein Da Vinci mehr, glaube ich. Mhm. Und er macht das aber so aus Spaß. Also wir haben hier jemanden, der sich offensichtlich sehr gerne damit schmückt, als kulturell angesehen zu werden, der es aber eigentlich nicht ist. Das heißt, der von der ganzen Geschichte hier, von den Büchern und so weiter, keine Ahnung hat. Das ist relativ schwer oder lässt sich vermuten, dass er nicht besonders viele davon gelesen hat. Vielleicht haben wir beide mehr Bücher gelesen als Dicky, wer weiß. Ne? Vielleicht sind wir jetzt schon kultivierter als Dicky, tatsächlich. Und irgendwie scheint es da gerade in dem intellektuellen, in dem kulturellen Verständnis so eine Leerstelle zu geben, die Ripley am liebsten füllen würde, sage ich mal. Ne? Dicky scheint erstmal so ein perfektes Bild zu sein für Tom, an dem er sich gerne orientieren würde. Aber er merkt, je länger er ihn kennenlernt, irgendwas fehlt da, irgendwie
Substanz.
Es fehlt die Substanz, damit dieses Vorbild dann eben da entsteht. Sozusagen.
Ja, man muss dazu sagen, dass sie beide gleich alt sind. Beide so Mitte, ich glaube 25 oder sowas sind beide. Und ich meine, es fällt ja Tom total leicht, in unterschiedlichen Situationen zu liefern. Ob der jetzt bei irgendwelchen Bauarbeitern unterwegs ist oder ob der jetzt in der High Society unterwegs ist, der weiß, was er zu sagen und zu tun hat. Der hat da, das ist auch nicht echt. Ja, aber der Schein wirkt erstmal und hält auf jeden Fall länger als bei Dicky. Der kriegt ja so, also am zweiten Tag kriegt er ja schon raus, das ist, hier ist ja nichts. Ja, dem ist langweilig. Das ist im Grunde ist es ein reicher, verwöhnter Sohn eines, was hat der, eines Schiffswerftbesitzers, der jetzt meint, er müsste jetzt hier einen auf Kultur machen, malt räudige Bilder, die keinen interessieren, mit immer den gleichen Farben und Motiven. Und ich fand dann auch so eine Formulierung gut, dass die sowas geschrieben hat wie, naja, wenn Marge jetzt hier nicht die einzige Frau in der Nähe wäre, würde man auf den Bildern jetzt nicht erkennen, dass es Marge ist, ja. Also, ja. und dass ihm einfach langweilig ist.
Ja.
Ja. Und auch das Erste, was ist ja, was ja Dicky vorschlägt, was sie mit dem Geld machen können, Mensch, da kann man sein Auto kaufen. Hm. Und Tom denkt, pff, nee. Also daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also das ist nicht der Spaß, den ich jetzt will.
Ja.
Ja? Ja, ja. Also, der weiß ja noch nicht mal aus Toms Sicht, wie man Spaß hat.
Ja, ja, genau. Also es ist irgendwie so, als ob Tom insgesamt ein sehr talentierter Mensch ist und sein Talent ist so ein bisschen das, das ist eine gute Frage übrigens noch, was ist eigentlich Toms Talent? So das Schlüpfen in andere Rollen, das Schauspielern, das etwas vormachen oder anderen Menschen etwas vormachen, was man nicht ist. Und er muss dann feststellen, dass Dick vielleicht oder Dickie dann eventuell genau das Gleiche ist, ne? Nur eben, dass er im Prinzip in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen groß geworden ist, ne? Aus einem reichen Elternhaus kommt und so weiter und so fort.
Das ist ein guter Punkt. Und Dickie brauchte nie talentiert zu werden, weil das Geld war ja da. Und Tom musste talentiert werden oder talentiert sein, um für sich zu sorgen. Ja,
ja,
und genau. Sein Talent war, zu einem Tier zu werden, wie er ja gesagt hat, um sich in der Welt dann irgendwie durchschlagen zu müssen. Und am coolsten war ja, als er gesagt hat, naja, du, ich kann mir vorstellen, hier zu arbeiten. Dickie fragt dann Tom, was machst denn du so, was kannst denn du so? Im Grunde alles. Mhm. Und dann hat er eine riesenlange Liste mit den unterschiedlichsten Jobs, Berufen und was auch immer, die er tun kann. Mhm. Er könnte ja auch sogar Entertainer sein, aus dem Stand raus, wenn mal irgendjemand ausfällt. Ja? Also diese ganze Möglichkeit, und das kann er ja wirklich. Vielleicht nicht schwere Orangenkisten schleppen, aber alles andere, das kriegt er richtig gut hin. Mit den Zahlen, das sagt er ja auch, er kann gut rechnen und kriegt das alles hin. Und das ist ja schon eine Menge mehr als das, was Dickie mitbringt.
Absolut, ja, genau.
Auch wenn Tom nur so tut, als wäre er irgendwo, es ist ja trotzdem etwas da.
Ja.
Mehr Substanz als bei Dickie, scheinbar.
Ja, also haben wir im Prinzip zwei Menschen, die einigermaßen ähnlich aussehen auch, ne? Also das wird ja auch noch gesagt.
Mitunter ziemlich ähnlich.
Genau, die gleiche Statur haben, also die gleichen Größen bei Badehosen, bei Hemden und so weiter und so fort. Beide haben sehr lange, knochige Hände, lustigerweise gesagt. Als ob wir hier also zwei Figuren haben, deren Lebensweg sehr unterschiedlich verlaufen ist, einfach nur vielleicht, weil sie aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen kommen, ne? Also aus einem reichen Elternhaus auf der einen Seite bei Dickie und bei den Greenleaves und auf der anderen Seite aus dieser sehr schweren, zerrütteten Familie, wo Tom bei seiner Tante dann leben musste, die ihn als Schlappschwanz bezeichnet hat und sowas, ne? Und wo er dann in einem Stau noch irgendwie was holen musste und so. Und,
da kommen wir gleich noch dazu, ja.
Wo also im Prinzip der Hauptunterschied zwischen beiden erstmal in diesen ursprünglichen gesellschaftlichen Verhältnissen besteht, die eben dann dazu geführt haben, dass Tom sich diese ganzen Talente aneignen musste. Zwar nie vollkommen, weil er sagt ja auch an einer Stelle mal, er hat nicht genug Zeit mit einer Sache verbracht, um richtig gut in der zu sein, sondern immer mal so ein bisschen mit allen möglichen sozusagen. Also er hat einen Überblick, einen grundsätzlichen Überblick über alles. Aber es ist deutlich mehr, schon dieser Grundüberblick ist sozusagen intellektuell schon deutlich mehr als das, was Dickie so mitbringt in diese Geschichte.
Ja, genau. Und also wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, er weiß, wie es in Yale auf dem College läuft, weil er das einfach erzählt bekommt und nimmt das irgendwie für sich an. Oder was es für Sachen aus der Steuerabteilung gibt oder so ein Kram, ja? Also damit hat ja Richard, den wir Dickie nennen die ganze Zeit, im Grunde ja gar nichts zu tun. Ja, also der lebt da so sein Leben, ist da so am Strand und lässt sich da bekochen und ich würde jetzt gerne mal noch mit, jetzt haben wir die beiden beschrieben, ich würde jetzt gerne mal Marge mit reinholen und welche Rolle, wie siehst du Marge? Was hat, bisher?
Bisher kaum. Also man merkt, dass sie eine freundliche und vielleicht auch Tom so einigermaßen zugeneigte Person ist. Also sie ist die so ein bisschen den Impuls zu geben scheint, dass er überhaupt zum Essen kommt. Sie legt ihm ein Handtuch am Strand hin, damit er sich dazusetzen kann, relativ zu Beginn. Und so viel mehr bekommen wir von ihr eigentlich gar nicht mit. Interessant fand ich auch zum Beispiel, dass Dickie sofort äußerlich beschrieben wird, Marge überhaupt nicht. Von Marge bekommen wir gar nicht mit, wie sie jetzt eigentlich aussieht, ob sie jetzt lange Haare hat, ob sie blond ist, ob sie braunhaarig ist oder sowas. Das bekommen wir gar nicht mit, wo ich auch so ein bisschen die Vermutung hatte, nee, das sage ich später dann vielleicht irgendwie an einer Stelle. Aber eigentlich bekommen wir von ihr gar nicht so viel zu hören. Sie ist Autorin, sie schreibt anscheinend.
Ne? Ja.
Das bekommen wir mit. Und sie scheint nicht so richtig zufrieden zu sein mit dem Lebensstil von Dickie, mit diesem Amüsement. Das wird am Ende mal kurz angedeutet zumindest. Das ist, glaube ich, sind so die letzten Sätze von Kapitel 9 irgendwie. Ich kann das mal kurz raussuchen vielleicht auch. Das ist auf Seite 101 war das, genau. Das war relativ spät.
Da ging es dann darum, dass sie sich, so ein bisschen schlecht gelaunt ist, weil Dickie sich nicht gemeldet hat.
Genau, richtig. Die hatten sich dann am Ende nochmal gesehen. Dickie war gerade nicht da sozusagen.
Ja.
Und dann schreibt Highsmith hier, das Wort Bruchbude amüsierte Tom, weil sie es auch benutzte, um Betrunkene zu bezeichnen. Vorhin erst hatte sie zu Dickie gesagt, du siehst aus wie die reinste Bruchbude. Ihre Sprache war schauderhaft, fand Tom, sowohl die Wortwahl wie die Aussprache. Er versuchte besonders nett zu ihr zu sein, er hatte den Eindruck, dass er sich das leisten konnte. Am Tor verabschiedeten sie sich, freundlich voneinander, doch keiner von ihnen deutete an, dass sie sich später am Tag oder morgen wiedersehen würden. Es stand außer Zweifel, dass Marge mit Dickie nicht besonders zufrieden war.
So. Und vorher wurde ihr Blick beschrieben. Das war so ein wie so eine große Schwester oder so ein mütterlicher, abschätziger Blick, so von wegen, wo hast du dich denn jetzt wieder rumgetrieben?
Ja, genau.
Und wir wissen aber auch, wo sie wohnt und in welchen Umständen sie wohnt. Und die sind nicht ganz so herrschaftlich wie bei Dickie. Hm. Das ist einfach da irgendein. Eine Wohnung in so einem kleinen Häuschen mitten in der Stadt und einem recht abgewohnten Garten und die Wohnung sieht auch ähnlich aus. Ja. Ich hatte so ein bisschen dieses Bild von der Wohnung, in der Tom das letzte Mal untergekommen ist, seine letzte Wohnung mit diesen Glasschalen, die da drin waren. Und sie hat auch jetzt den Gin, hatte sie, glaube ich, auch nur einen Fingerbreit noch übrig, also die hat jetzt keine große Bar, die jetzt immer irgendwie gefüllt ist oder so. Und verbringt irgendwie die Zeit mit Dickie. Und wir hatten ja so die Vermutung, na gut, es könnte ja sein, dass die irgendwie ein Paar sind oder so. Und offensichtlich ja nicht. Das erfragt ja Tom direkt. Das erfragt ja Tom bei Richard. Und wie er ja vorhergesehen hat. Also er hat das ja in diesem Brief, den er ja in dem Boot auf dem Schiff geschrieben hat, da wusste er das ja alles noch gar nicht, ja. Damit hat er ja recht gelegen. Das wusste er, das konnte er ja absehen, ja. Und also die sind kein Paar. Richard ist scheinbar nicht irgendwie in Marge verliebt, sie dagegen irgendwie schon bei ihm. Das ist aber auch nur eine Annahme, so von außen. Und es ist irgendwie unklar, wie die so ihre Zeit verbringen.
Genau, richtig. Also in Marge reinzulesen, ist ja generell relativ schwierig. Also die Motive, warum sie mit Dickie zusammen ist, also Zeit mit ihm verbringt, nicht zusammen im Sinne von romantisch oder so, sind relativ schwierig rauszulesen. Also es scheint irgendwie so eine Art Freundschaft zu sein. Am Anfang denkt man ja erstmal, die beiden sind ein Paar, wenn man die so am Strand vorgestellt bekommt zusammen. Ne? Es ist, ja, das ist relativ schwierig rauszulesen, aber das
Was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass es gab schon irgendwie einen Unterschied in der Kommunikation zwischen Tom und Richard und Tom und Marge. Sie wirkte da so ein bisschen drumrum und irgendwie versuchte Tom ja, also die Aktivitäten ohne Marge zu planen und umzusetzen. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, also irgendwas spürt er da, vielleicht so im Sinne von, die entlarvt den, die weiß, dass jetzt hier irgendwas Seltsames läuft, oder? Also ich konnte mir nicht so richtig erklären, weil das nicht so erklärt wurde, warum er darauf beharrt, Marge nicht mit Teil der Gruppe sein zu lassen.
Ja, also es gibt ja zwischen Marge und Dickie da relativ große Unterschiede, sage ich mal. Also Dickie hat sehr viele Bücher in seinem Regal, Marge schreibt halt selber Bücher. Also die beschäftigt sich offensichtlich dann irgendwie mit Literatur in irgendeinem Sinne. Tatsächlich, ne? Und da wird ja zumindest so ein kleiner Gegensatz aufgebaut, wo ich mich frage, was haben die beiden eigentlich überhaupt miteinander zu tun? Wo man ja die Vermutung haben könnte, vielleicht, wir wissen ja nichts über Marge, vielleicht sieht Marge in Dickie ein Ventil, um irgendwie in so eine High Society reinzukommen, um irgendwie wirtschaftlich abgesichert zu sein oder sowas, ne? Das wären jetzt so niedere Motive, die man ihr da unterstellen möchte, was ich nicht tun möchte, weil wir hier ja noch nicht genügend Indizien dafür haben. Und das dass Tom mit Dicky vor allem Zeit verbringen möchte. Ich habe das erstmal gelesen als die Möglichkeit einer sich anbahnenden homosexuellen Beziehung tatsächlich. Weil ich das schon sehr auffällig fand, dass seine Äußerlichkeiten erstmal direkt beschrieben werden, wenn wir ihn zum ersten Mal sehen. Und March da so wegignoriert wird gefühlt irgendwie, weißt du? Und dass überhaupt nicht ihr Äußeres überhaupt nicht thematisiert wird, wo ich erstmal zu Beginn gedacht hätte, vielleicht ist das ja der Eintritt in so eine Art Dreiecksbeziehung, wo vielleicht Dicky und Marge ein Paar sind und es vielleicht dann irgendwie zu Konflikten dieser Art dann irgendwie kommen könnte.
Ja.
Was ich fast ausschließen würde jetzt tatsächlich so ab diesem Punkt. Weißt du? Weil die sind ja kein Paar in diesem Sinne.
Nee. So. Und Tom, die sind in Rom und dort treffen sie irgendwie betrunken mitten in der Nacht eine Frau, der sie noch irgendwie nach Hause helfen. Und im Nachhinein sagt dann Tom zu Dicky sowas, naja, guck mal, wenn wir jetzt Marge dabei gehabt hätten, dann hätten wir der Frau jetzt nicht nach Hause helfen können. Dicky versucht dann so ein bisschen noch, naja, natürlich hätte die das mitgemacht, ja. Und Toms Gegenargument ist dann, naja, mit Marge wären wir jetzt schon im Hotelzimmer und nicht jetzt hier irgendwie nachts auf der Straße, wenige Stunden vor Sonnenaufgang. Das hatte dann Richard auch verstanden irgendwie. Und ich glaube, dass es so ein Keil ist, der da irgendwie reingetrieben wird. Aber da können wir gleich zum Ausblick nochmal dazu.
Genau, richtig, ja. Da hätte ich im Ausblick auch gerne drüber gesprochen, über diese Dreiecksbeziehung potenziell.
Ja gut, okay, dann machen wir mal mit den nächsten Themen weiter.
Genau, ich wollte nochmal detaillierter auf die Zeit- und Raumkonstellationen eingehen.
Bitte.
Dieses Verschwimmen der Zeit und dieses Schaffen auch von so einer Orientierungslosigkeit, die ich zumindest gespürt habe, während ich das gelesen habe. Und das beginnt im Prinzip relativ ganz am Anfang schon. Du hast es bereits gesagt, die Überfahrt geht nur ganz wenige Seiten lang. Und für das, was hier aufgeworfen wird zu Beginn, im Sinne von, er kauft sich diese Mütze, er übt da vom Spiegel und so. Und was er da alles für Figuren darstellen könnte, was hier alles beschrieben wird. Und er hat ja dann diese anderen Gäste, die ihn auf ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Brettspiel auf jeden Fall einladen. Bridge war es,
Bridge.
Ne? Bridge, genau, ja. Da denkt man, okay, vielleicht entsteht hier noch irgendwas, aber dieser Part wird ja dann irgendwann komplett, also die spielen dann einfach keine Rolle mehr, diese anderen Leute, und wir sind dann in Paris dann auf einmal. Und dann sind wir plötzlich wiederum relativ schnell in Neapel oder in der Nähe von, also in Mongibello, ne? Genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben nach dem ersten Abend, nachdem Tom bei Dicky war, wird dann irgendwann geschrieben, dass er um 4 ins Bett ist und 5:30 wieder aufsteht. Und ich war erstmal so komplett, warte mal, 5:30 ist der, hat er jetzt nur 1,5 Stunden gepennt oder sind wir jetzt abends oder sowas? Und es wird dann relativ schnell klar, okay, die Sonne geht dann irgendwann unter. Das heißt, wir sprechen von 5:30 abends dann offensichtlich.
Das,
ne?
Er hat den ganzen Tag geschlafen.
Genau, richtig, ja. Aber das habe ich erstmal nicht verstanden.
Ja.
Weißt du? Also erstmal war es so, okay, alles klar. Und er beobachtet dann auch Dicky und Marge, wie sie zusammen dann die Straße entlang laufen, und da weiß man auch noch nicht so richtig, okay, ist das jetzt am Morgen irgendwie, machen die einfach einen sehr frühen Morgenspaziergang dann in diesem Sinne, oder ist das dann abends irgendwie einfach oder tagsüber einfach und so, ne, und das kommt nicht so richtig raus, sag ich mal.
Aber du hast, jetzt wo du sagst, du hast vollkommen recht, also die Tageszeit ist völlig unklar.
Ja, und das ist in dieser Gesellschaft, in der sich Dicky befindet, also auch generell, es gibt noch ein paar Hinweise darauf, dass das völlig egal ist, die Tageszeit tatsächlich, ne, also erstmal, dass auch generell Alkohol wird immer getrunken, scheißegal,
immer.
Zu welcher Tageszeit.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Wir haben, wie gesagt, diese Einladung auf einen Drink zu Mittag, dann gibt es dieses Gespräch, dann sind die wieder am Abend, sind total besoffen und sind dann erstmal bei Marge und dann sagt Dicky, ja, nee, wir gehen doch eh zu mir gleich, weil der Schnaps ist ja alle, sozusagen.
Ja.
Das heißt, es gibt einen Grund, weiterzuziehen.
Aber du weißt nie, was die zwischendurch machen.
Richtig, ja, du weißt nie, was die zwischendurch machen. Die trinken einfach nur. Die fahren auch nach Neapel und sitzen dann in diesem Café und trinken einfach Espresso und Wein die ganze Zeit. Hätten noch in ein Museum gehen können und sich da Da Vincis angucken können, die es anscheinend da gibt. Aber das haben sie dann irgendwie verpasst, weil sie haben ja getrunken. Und dann gibt's zwischendrin auch diesen Satz von Dicky: Mir ist gerade erst eingefallen, dass heute Sonntag ist. Der weiß gar nicht, welcher Tag ist. So, es ist vollkommen scheißegal, weißt du?
Stimmt,
so.
Weil Marge ja in der Kirche ist.
Ja.
Und dann auf jeden Fall nicht mitkommt nach Neapel.
Richtig, ganz genau.
Ja. Stimmt, das hat jetzt.
Dadurch fällt ihm das auf.
Das hat mich auch irritiert. Ja, das habe ich auch nicht. Ja.
Ja. Also es ist vollkommen scheißegal.
Es ist völlig egal.
Gefühlt, wo man ist,
ja.
Ob man das in Neapel, ob man in Rom Alkohol trinkt, ist vollkommen Rille, oder
ja.
Dann auf der Veranda von Dicky. Und auch wann das ist, ne?
Und im Zweifelsfall bezahlst du einfach einen Taxifahrer, der dich dorthin bringt, wo du haben willst.
Richtig, ja.
Also wo du sein willst.
Absolut, genau. Und dann ist man halt einfach da, in 2 Stunden in Rom, so zum Beispiel.
Ja, ne? Oder ja, und dann ist es auch egal, was du dann dort tust.
Ja.
Du buchst da nichts oder kümmerst dich um Hotelzimmer, planst deine Reise. Nee, das läuft halt einfach so. Und am Ende Ja. Sitzen wir auf der Straße und fahren zurück, wenn es wieder hell wird.
Genau, richtig, ja. Und ich glaube, oder ich würde
auch... Und verschläft den ganzen Tag.
Ja, genau, und verschläfst den ganzen Tag, genau. Ja. Und ich glaube, beziehungsweise würde sagen, dass das auch so eine Verknüpfung von diesen Klassenunterschieden zwischen Tom und Dick tatsächlich ist. Dicky. Ich sage immer Dick, so. Weil gerade zu Beginn bekommen wir ja mit, wie dieser Tagesablauf, oder nicht der konkrete Tagesablauf, aber wie so das Leben von Tom ist. Und das wirkt ja alles schon sehr strukturiert, ne? Er weiß genau, wo welche Briefe oder wer welche Briefe dann zu welcher Tageszeit irgendwo hinschickt. Ich weiß genau, ich muss an dieser Telefonzelle da in der Nähe von dem Drugstore sein. Das heißt,
an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten.
Genau, der Tag ist komplett durchstrukturiert.
Absolut, ja.
Und jetzt kommt er nach Italien und es ist vollkommen scheißegal, es wird sowieso nur Alkohol getrunken und es ist auch egal, wann das ist. Ne?
Ja, aber es ist auch egal, welcher Tag ist. Tage von Leuten, die arbeiten, sind ja immer so durchstrukturiert.
Ja, genau.
Und Dicky arbeitet ja nicht. Also der malt mal ein Bild.
Genau, weil Dicky nicht arbeiten muss. Das
ja,
ist ja das
richtig,
Ding.
Genau. Richtig. Weil Dicky muss das nicht tun.
Richtig.
Ob der jetzt morgens malt oder mittags oder abends oder erst übermorgen, das ist scheißegal.
Genau.
Und zumal er ja mit den Bildern nichts anfängt. Also
ja.
Es ist jetzt nicht so, dass, oder, also scheinbar jetzt, er hat ja nicht gesprochen, dass er davon irgendwie eine Vernissage letzte Woche hatte oder schon 3 Bilder davon verkauft hatte. Die stehen halt einfach rum.
Genau, ja. Er wird zwar kein Da Vinci mehr, aber es macht ihm Spaß. Das ist das, was er sagt.
Ja, genau. Das ist ja, der Punkt, ja.
Richtig, ja. Also, oder irgendwie so ähnlich sagt er ja. Auf jeden Fall. Genau. Das heißt, wir haben Alkohol als ein sehr großes Thema und es ist vollkommen, also die Zeit ist mehr oder weniger egal. Und so wird im Prinzip hier eine Markierung vorgenommen zwischen einem Leben in dieser reichen Society, in der es vollkommen egal ist, zu welche Tageszeit ist und wo man gerade ist. Und dem Leben eines Arbeiters, eines eher armen Menschen, der sich den Tag so durchstrukturieren muss sozusagen. Ne? Das ist ja dieser Unterschied, der hier gemacht wird. Und das ist jetzt natürlich eventuell so eine süße Frucht, an die der Tom, das ist vielleicht schon so eine Mini-Prognose, ich will jetzt nicht direkt zur Prognose schon überleiten, ja. Aber du hast ja vielleicht noch was. Aber vielleicht so eine süße Frucht, die der Tom jetzt mal, an der er mal genascht hat, die ja vielleicht noch ein bisschen länger eventuell dann.
Unbedingt. Und das hat er ja auch gesagt. Also er beneidet diesen Lebensstil.
Ja,
das findet er total gut. Der muss sich keine Gedanken machen. Ja, alleine durch das Geld kann er sich aussuchen, mit wem er Zeit verbringt. Er ist nicht auf diese Nichtstour angewiesen. Er muss sich nicht durch irgendwelche Wohnungen durchschlagen. Wenn der Bock hat, irgendwas zu tun, macht er das. Wenn er irgendwo hinreisen will, dann tut er das. Ja, wenn er was essen, trinken, was auch immer machen möchte, am Strand liegen, dann tut er das. Die Frage ist nur, ist es nicht zu langweilig?
Ja, klar, ja.
Also für Tom.
Ja, ich meine, vielleicht führt diese, ich sag mal so, finanzielle Abgesichertheit, in der er sich jetzt befindet, noch dazu, dass er irgendwie tatsächlich irgendwie was Sinnvolles noch außer Trinken tatsächlich anfangen möchte mit seinem Leben.
Wer?
Tom.
Ja.
Ja. Ja. Weil er kennt ja eine andere Welt sozusagen auch, ne, die jetzt nicht davon geprägt ist, von dieser Leichtigkeit. Aber erstmal ist das etwas, was, um was er ihn beneidet und ja, wie du sagst, vielleicht wird es zu langweilig irgendwann. Weiß nicht, was so passiert.
Ja, naja, es ist ja nicht, ja, er hat jetzt, das wäre jetzt meine nächste Frage, was ist denn eigentlich, er sagt ja gut, mit Geduld und voran, dann funktioniert es. Was ist denn aber eigentlich sein Ziel? Was ist Toms Ziel für sich selber? Was ist seine Perspektive? Worauf arbeitet der hinaus? Ja, also der hat ja, in New York hat er sich ja sowas wie so ein kleines System, so wie so ein Tagelöhner-System geschaffen für sich selber, dass er so von einem Tag zum nächsten kommt. Und jetzt fährt er aber nach Europa rüber und sagt, okay, das lasse ich jetzt alles hinter mir und selbst wenn ich da bin, schaffe ich noch irgendwie Geld ran, ich finde Jobs und so weiter. Meine Frage ist, wofür? Also was ist es denn? Hat er was? Was glaubst du?
Ist jetzt die Frage, ob diese Sorglosigkeit, sich um nichts kümmern zu müssen, nicht generell schon ein Ziel ist, was erstrebenswert ist? Also so ein bisschen American Dream-mäßig, dass man es irgendwann geschafft hat einfach und dass dann im Prinzip diese ganze Arbeit, die man vorher geleistet hat, nicht mehr vollführt werden muss.
Um was dann zu tun?
Ja, das ist, stellen sich die meisten wahrscheinlich die Frage, die dann angekommen sind dann irgendwann, ne? Also das wird ja nicht gesagt. Wir wissen ja nicht, was er
natürlich
dann vorhat, sozusagen damit.
Das ist jetzt einfach eine Gedankenfrage.
Was würdest du tun, wenn du so reich wärst, Olli?
Naja, wir müssen es aus Toms Perspektive betrachten.
Ja. Aber trotzdem nur mal so um so ein Gedankenspiel vielleicht. Weil ich denke mir immer, okay, geil, ich kann jetzt meinen Hobbys komplett nachgehen, ne? Ich bin so ein Filmfreak, Literaturfreak und so.
Ja,
und das würde ich mir zu Gemüte führen. Denke ich mir erstmal.
Ja, na klar.
Vielleicht fällt man auch irgendwann, genau, vielleicht trinkt man auch einfach den ganzen Tag. Weiß ja nicht, man hat ja diese Sorgen nicht mehr.
Naja. Es ist, man ist dann halt gezwungen, in Anführungsstrichen, für manche ist es zwingend, für manche kommt das aus sich selber raus, seine Zeit eigenständig und eigenverantwortlich durchzuplanen. Ja, und da gibt's keinen Takt, der vorgegeben wird. Du musst jetzt um 8 da sein, darfst erst 16:30 wieder gehen. Und das ist schwierig, ja, und das muss man mit einiger Anstrengung verfolgen. Und vielleicht aber auch nicht, ja, aber, was machst du dann?
Ja. Also,
wenn das Teil seines Überlebens ist, ist es ja mittlerweile auch sowas wie, es ist ja manchmal auch Teil so ein bisschen Selbstzweck, weil diese Steuereintreibungsgeschichten, die er da ja am Laufen hat, die bringen ihm ja faktisch nichts, weil das Geld, was er per Scheck bekommt, kann er nicht einlösen. Er macht es aber trotzdem. Und ich denke, irgend sowas wird es werden. Also er wird nicht derjenige werden, der sagt, da male ich jetzt halt so ein bisschen oder ach, lass die Woche so vergehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der nutzt dann das Geld, was er hat, um anderweitig irgendwo das zu tun, was er sowieso tut.
Ja, das heißt, es braucht weiterhin so eine Art Kick sozusagen.
Ich denke schon, ja. Das ist sein Leben.
Ja.
Das war nicht nur Überleben, oder das war bis zu einer gewissen Zeit war das sein Überleben. Das ist drinne in ihm, ja, und das ist wie wenn man für die jetzt einen kompletten Lebenswandel verlangen würde, in den du nicht reingewachsen bist, das macht man nicht einfach so, ja. Und deswegen glaube ich, wird das bei ihm auch nicht so sein, weil er will ja irgendwie mehr. Der ist ja nicht so scheinbar genügsam wie Dicky. Bei Tom ist ja irgendwie, ich will mich richtig amüsieren. Mhm. Dann lass jetzt mal bitte los und dann noch weiter und ja klar und jetzt da noch hin und dann machen wir das noch und jede Möglichkeit oder jede Begegnung oder jeder Ort ist eine Möglichkeit, irgendwas Spannendes und Geiles zu erleben. Mhm. Ja?
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, gerade weil er ja auch merkt, dass bei Dicky intellektuell nicht so viel da ist, trotz dass er diese ganzen Bücher hat, dass er malt und sowas. Ich könnte mir das bei Tom tatsächlich vorstellen, dass er das auch so macht, nur dass er genau das, dieses Bild, was er vorher von Dicky hatte, wirklich vervollständigen würde. Also sich tatsächlich dann irgendwie mit so geistigen Dingen beschäftigen würde, lesen würde, vielleicht tatsächlich malen würde, sich mit irgendetwas beschäftigen würde. Und tatsächlich so, weil das ist ja das, was irgendwie fehlt, ne? Also am Anfang hat man dieses Bild von Dicky, dieser reiche Typ, der dieses sorglose Leben führt und so weiter und so fort. Und man interpretiert ja auch in so jemanden erstmal eine Menge rein irgendwie, ja, im Sinne von, ja, der ist ja irgendwie im Sinne von dazu gekommen oder sowas, ne? Oder wird sich ja, hat ja jetzt die Zeit, sich mit genau sowas zu beschäftigen irgendwie, sich intellektuell herauszufordern vielleicht irgendwie in einer gewissen Weise. Vielleicht ist das ja das, was Tom in so einer Situation tatsächlich machen würde oder sich das so vorstellt.
Obwohl, ne? Ja, Geduld bzw. die Ungeduld ja sein Thema ist. Also das hast du von erzählt, er hat so einen Überblick über viele Sachen, weil er nie so die Geduld hatte, sich in eine Sache länger reinzuversetzen oder zu vertiefen. Hm. Das wurde ihm ja von Tante Dotti auch vorgehalten. Ja, dass er nicht die Ausdauer dazu hat. So, und jetzt, wenn ich mir jetzt Tom, also aus unserer Perspektive jetzt, kann ich mir Tom Ripley nicht lesend auf der Couch vorstellen. Hm. Ja, der geht dann eher. Also der braucht sowas wie ein Projekt. Und dieses Projekt ist halt aktuell Richard Greenleaf und Marge Sherwood, heißt sie, glaube ich, sure, dort in Montebello. Das ist das Projekt. Das Projekt ist mit dem Ziel, Dicky auf seine Seite zu bekommen. Mhm. Glaube ich. Und das, ich glaube, da hat er totale Freude dran. Mhm. Freude im Sinne von, das ist genau das, was er tut.
Ja.
Ja? Ja. Anpassen, drauf eingehen, er weiß, wann bin ich zu nah, wann brauchst Zeit, Abstand. Ich glaube, das ist genau das. Und das würde der auch anders weitermachen, glaube ich.
Ja. Irgendwie so dieses Spiel zu spielen und die Leute sozusagen hinter sich zu führen.
Ja, was übrigens beantwortet trotzdem nicht die Frage, was ist seine Perspektive?
Ja, ja. Ich glaube, dazu gibt es zu wenige Indizien.
Ja, absolut, natürlich. Ja.
Ich finde es übrigens witzig, wenn wir das gerade schon hatten, dass er ja sehr gut darin ist, Leute zu belügen und sozusagen denen was vorzumachen. Aber das, womit er Dicky ja bekommen hat, ist ja die Wahrheit gewesen. Ne? Also er hat ihm ja tatsächlich gesagt, ja, dein Vater hat mich geschickt, dich rüberzuholen.
Gut, dass du sagst. Ja. Gut, dass du sagst. Weil ich habe nämlich dann so überlegt, na gut, wenn der jetzt, also da war er so auf dem Weg dann darüber, wie wird das denn anstellen? Und ich bin davon ausgegangen, dass er sich so, und diesen Vorschlag hat er ja auch gedacht, dass er sich so an Dicky so ranschlawenzelt. Die sitzen irgendwo an getrennten Tischen in einem Café, ja, und kommen so zufällig ins Gespräch. Ach, du bist auch Amerikaner. Ach, ha, 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 ha. Und so, so hintenrum, diese Ecke. Aber das ging ja schon nicht, weil Herbert Greenleaf ja angedeutet hat, dass er seinem Sohn einen Brief schreibt. Da kommt jetzt jemand, ne? Und offensichtlich ist der Brief ja auch irgendwie angekommen. Das heißt, er konnte gar nicht. Er wusste nicht, was in dem Brief steht. Also, ne, es hätte ja da schon die ganze Wahrheit stehen können. Oder eben irgendwas anderes. Und das heißt, er konnte nicht weiter lügen, weil dann wäre diese Skepsis und diese ablehnende Haltung von Dicky noch größer gewesen und hätte vielleicht dazu gesorgt, ja komm, nee, komm, du bist mir, das ist mir als zu shady hier. Komm, geh mal, fang mal zurück. Ja, und dann ist gut. Danke für den Bademantel, danke für die Socken und das Nasenspray. Und dann reicht's aber auch. So. Und deswegen fand ich den Move cool, als er gesagt hat, gut, dann erzähl ich's ihm jetzt.
Ja.
Und es hat sich ausgezahlt.
Ja, absolut.
Und diese Ehrlichkeit hat ja dann dafür gesorgt, dass Diggi die Mauer halt so ein bisschen.
Ja. Wo man übrigens auch merkt, dass Diggi nicht so unbedingt der Hellste ist, ne? Also, als ob da jemand rübergeschickt wird, um ihm einfach hier Nasenspray und Socken und so weiter zu bringen, ne? Also, das ist ja auch schon so ein Ding gewesen.
Naja, oder.
Das besorgt man sich, das kann man sich doch auch vor Ort besorgen, einfach, oder?
Ja, das wissen wir nicht, was in dem Brief stand.
Ja, und gut, stimmt.
Der Brief, ich meine, so eine reiche Familie, die Greenleaf, die, keine Ahnung, wen die wohin schicken. So, oder. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass drinne stand, ja, Tom Ripley ist sowieso in Montebello unterwegs oder in Italien unterwegs und kommt mal vorbei und deine Mutter möchte das und so, wann sehen wir uns wieder? Könnte ja auch sein.
Meinst du, wir kriegen diesen Brief noch zu lesen irgendwann? Vielleicht sind da ja so ein paar Infos, meinst du nicht?
Nein. Genauso wenig, wie wir den Inhalt von Die Gesandten mitkriegen.
Ach, meinst du?
Von dem Henry James Buch, ja, glaube ich nicht.
Ja, okay.
Das ist jetzt durch. Das wird, glaube ich, nicht nochmal vorkommen. Und der Brief ist jetzt, ist fertig. Es kann natürlich sein, das könnte ich mir auch vorstellen, dass Tom nochmal danach fragt oder Dicky ihm dann später sagt, hier, guck mal, das hat mein Vater geschrieben oder der findet den dann irgendwie, vielleicht doch noch, aber ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ist ja egal, weil es ist ja jetzt alles auf dem Tisch. Es ist ja da. So, und mit dem Geld können sie jetzt schön was machen.
Absolut, ja, genau. Stimmt, ja, die verbraten ja auch das Geld. Dann ja,
absolut.
600, ja. Genau, ja. Bitte.
Ich habe noch einen Punkt.
Ja, erzähl.
Toms Kindheit und seine Beziehung zu Tante Dottie. Mhm. Also wir haben ja erfahren, dass zumindest letzte Mal, dass die Eltern ertrunken sind in einem Hafen von Boston und Tom dadurch so eine Angst vor Wasser, die kam jetzt gerade gar nicht mehr raus, so eine Angst vor Wasser irgendwie entwickelt hat.
Es kam mal kurz raus, ne, dass er nicht so tief ins Meer rein wollte, aber mehr nicht, ne? Also er hat gesagt, Dicky und Marge sind weit rausgeschwommen, er ist nicht so.
Stimmt,
das wurde mal kurz.
Er ist nicht mitgeschwommen, er war nur mit den Beinen drin, richtig. Ja. Stelle ich mir auch so vor, ne? Steht er da mit dieser blassen New Yorker Haut in so einer so kleinen Badehose, so eine Speedo, weißt du, total blass und die beiden schwimmen da rum in diesem blauen Wasser. Er ist völlig fehl am Platz. So, muss ich da erstmal irgendwie so ein bisschen reinarbeiten. Na gut.
Erstmal sonnen, ja.
Erstmal sonnen. Genau. Er ist dann irgendwie zu Dottie geschickt worden und die ist, ich glaube, es ist die Schwester mütterlicherseits, weil sie. Es wirkt so, es wird nicht genau gesagt, wessen Schwester das jetzt ist, aber sie hackt ziemlich auf dem Vater rum. Du bist ein Schwächling wie dein Vater und es klingt eher so wie, naja gut, wäre meine Schwester nicht mit deinem Vater losgezogen, hätte den geheiratet, so ein Kram, ja, dann wäre das alles nie passiert. So, und jetzt nehme ich den Spross, der da hervorgegangen ist. Ja, kriege keine Kohle davon, muss das alles von meinem eigenen Geld bezahlen, das lasse ich den spüren. Und offensichtlich war das dann auch so. Das ist wie so ein Harry Potter-Ding, fällt mir gerade ein. Das war ja auch so dieser Vorwurf von dieser Tante, Petunia, bei der er da irgendwie untergekommen ist. Die haben ja auch gesagt, naja, und dann kam der und hat meine Schwester da irgendwie und jetzt müssen wir hier auf den aufpassen und so. Ja, und offensichtlich war es so schlimm für Tom, vielleicht nicht mal körperlich gewalttätig, aber mindestens psychisch, seelisch und emotional gewalttätig, dass er schon sehr dedizierte Mordfantasien hatte in jungem Alter. Also der, er denkt da so an diese Brosche, die, die sie da irgendwie wohl trägt, mit der ihr dann mehrfach in den Hals sticht. Mhm. Er hat im Grunde nie die Anerkennung bekommen, die er sich gewünscht hat von ihr, bis zuletzt auch nicht. So, und diese Schecks, die sie ihm dann überweist, das sind so $12.58, $11 irgendwas. Und das wurde ja am Anfang, also in der letzten Sendung von uns, wurde es, also wussten wir das ja nicht. Nee. Da hieß es einfach nur, sie schickt Schecks. Hm. Und ich dachte so $100, $200, also so, so was Mächtiges.
Das zum Leben reicht.
Irgendwie, das zum, ne? Leben reicht, ja. Genau, so. Aber das sind ja so, das ist ja nichts.
Das ist nichts.
Das, ja, ist genau. Nichts. So, der sagt, als würden das irgendwie Reste vom Einkauf sein, die er dann irgendwie, das, ja, Wechselgeld, was sie ja wiederbekommt, ja, schickt sie ihm dann per Scheck, ja, dann irgendwie zu.
Ja,
ja, und damit hat er sich jetzt hier gerade so ein bisschen befreit. Das erfahren wir alles so in dieser Sequenz, als er diesen Brief, als er diese Briefe schreibt. Und dann auch, wie sie, dass er ihr viel Gesundheit wünscht oder sowas, obwohl das einfach hinfällig ist, weil sie so eine robuste Schabracke ist oder also oder so. Irgendein so ein Begriff schreibt sie dann, dass sie einfach im Grunde nicht tot zu kriegen ist, diese Frau. Ja, und da gab es halt diese Sequenz in dem Auto. Da standen die im Stau. Tom als kleiner Junge mit seiner Tante und einer Freundin oder irgendwas. Und er ist mit einer Thermoskanne losgeschickt worden zur nächsten Tankstelle, um Eiswasser zu holen. In der Zeit sind aber die Autos weitergefahren und sie hat nicht mehr angehalten, damit er wieder einsteigen konnte, sondern ist so langsam weitergefahren und hat ihn dann noch irgendwie beschimpft und beleidigt. Und dann kam diese Stelle mit dem, du bist so ein Schwächling wie dein Vater oder sowas.
Ja. Ja, das Interessante ist ja daran, also ja, also es scheint irgendwie so ein Ausbruch aus so einem vorherbestimmten Schicksal zu sein, was ihn ereilt hätte, ne? Also im Sinne von, dass er tatsächlich irgendwie so ein relativ langweiliges Leben weiterhin in New York, in dem er sich von Job zu Job irgendwie durchschlägt und so, oder beziehungsweise Leute betrügt. Da bricht er jetzt irgendwie aus, ne? Und das ist ja so ein bisschen schon ein Leben, ich würde so einen Begriff niemals verwenden, aber was man so in einem Stereotyp einem Verlierer irgendwie so zuschreibt, ne? Jemanden, der es irgendwie im Leben nicht so richtig zu was gebracht hat und sowas, ne?
Ja.
Und da gibt's ja diese…
Also das sagt er ja auch selber. Die letzten vier Jahre in New York hat er im Grunde vergeudet.
Richtig, richtig. Und das ist ja auch so ein bisschen was, wo man merkt, dass sein Selbstvertrauen in einem Sinne sehr, sehr stark angeknackst ist, ne? Also sofort nach dieser Geschichte mit dem Stau… beginnt er ja, sich in den Liegestuhl zu setzen und dann erstmal über sein Leben zu sinnieren und diese Bilanz zu ziehen. Ne? Also das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich kann es aber gerne nochmal vorlesen. In seinem Liegestuhl, seelisch gestärkt durch die luxuriöse Umgebung und körperlich durch den Überfluss der guten Speisen, versucht er sein bisheriges Leben objektiv zu betrachten. Die letzten vier Jahre hatte er weitestgehend in den Sand gesetzt. Das ließ sich nicht leugnen. Eine Reihe Aushilfstätigkeiten, lange gefährliche Strecken ohne jede Beschäftigung, mit anschließendem sich gehen lassen infolge Geldmangels und daran anschließenden Bekanntschaften mit dummen, vulgären Leuten, um nicht einsam zu sein oder weil sie ihm eine Zeit lang weiterhelfen konnten. Leuten wie Mark Priminger. Keine Bilanz, auf die man unbedingt stolz sein kann, wenn man bedachte, mit welch hochgespannten Erwartungen er nach New York gekommen war. Und danach spricht er übrigens auch noch weiter und spricht dazu, dass es ja auf der Schauspielschule auch zu nichts gebracht hat und so, ne? Das kommt direkt danach. Das heißt, sein Selbstvertrauen ist angeknackst. Vielleicht drohte er bis zu diesem Punkt tatsächlich so in dieses, wir wissen über seinen Vater nicht so richtig was, aber in so diesem, in dieser Schlappschwanzfolge sozusagen weiterzugehen, ne? Also ich, wie gesagt, ich würde das nicht sagen.
Er bedient das Schicksal seines Vaters, also er führt das Schicksal seines Vaters weiter. Ja.
Genau, also wie gesagt, ich würde diese Begriffe nie verwenden, aber das sind sozusagen die Zitate hier, ne? Die Begriffe, die hier drinstehen. Und da ist natürlich dieses Leben, was ihm jetzt durch die Greenleafs offeriert wird, etwas vollkommen anderes. Wir haben ja auch bei wie heißt der Vater nochmal? Herbert, ne?
Herbert
Greenleaf. Fehlt ja sozusagen ein Sohn und man sieht ja im Prinzip, also man kann sich ihn so richtig vorstellen, wie in so einem Gespräch zwischen Vater und Sohn, ne? Und man sieht sozusagen, dass hier auch eine Stelle besetzt werden könnte sozusagen oder dass hier auch ein Reicher, ne, dass er sich auch sehr wohlfühlen könnte in diesem Konstrukt, also im Sinne von, ja, wenn ich in diese Familie reingeboren wäre und sowas, ne, dann würde ich jetzt hier leben sozusagen. Er würde vielleicht auch in die Fußstapfen seines Vaters treten und irgendwann diese Werft übernehmen und hätte dieses reiche Leben würde er dann weiterführen und so. Und jetzt kommt er im Prinzip durch diese Überfahrt nach Italien in die Gelegenheit, zumindest mal Teile dieses Lebens erstmal zu leben einfach, ne? Dadurch, dass er durchfinanziert ist und dass er jetzt so diesen Lebensstil annimmt, den Dicky dann eben auch annimmt. Mhm. So dieses, diesen Lebensstil, den vielleicht auch schon Herbert vorher gehabt hat, ne? Also so als Junge. Der war ja auch mal Sohn sozusagen und wird ja auch ein ähnliches Leben eventuell, wissen wir nicht, eventuell geführt haben wie dann sein Vater. Man weiß ja nicht, wie lange diese Familientradition des Reichseins im Stammbaum zurückgeht, ne? Das wissen wir ja nicht. Aber im Großen und Ganzen, aber das ist auf jeden Fall so dieser Übertritt in ein anderes Leben und dieses Ausbrechen aus dem Schicksal, was eigentlich auf ihn gewartet hätte, ohne dass er die Greenleafs kennengelernt hätte.
Ja, und ich habe gerade dran gedacht, Tom würde gut als passender, besserer Ersatzsohn für Herbert sein, ja, weil der ist intelligent, der ist gebildet, der ist aktiv, der ist fleißig, der macht was, ja, der arbeitet, der kennt sich aus, der, wohingegen Dicky das ja alles nicht macht, ja, und also das ja noch nicht mal nicht macht, sondern einfach nicht in der Nähe ist.
Also Tom könnte auch Werfsbesitzer sein, er kann alles sein, er kann auch Werfsbesitzer sein.
Ja, der könnte auch einfach Sohn von Herbert sein.
Ja, genau.
So, wichtig für den nächsten Ausblick. Aber was würde Dottie sagen, was würde Dottie über Richard Greenleaf, Dicky, sagen? Was würde die von dem halten?
Dass es geschafft hat, würde er sagen. Dass das jemand ist, der es geschafft hat. Das glaube ich wirklich.
Würde die sagen?
Würde die, glaube ich, sagen, ja.
Der hat es geschafft.
Ja, das ist doch irgendwie gut gelaufen bei dem. Ich glaube schon, dass es so, auch wenn es objektiv keinen Sinn macht, ich glaube genau das ist so eine Person, die genau das denken würde. So im Sinne von, ohne dass da irgendwie eine bestimmte Leistung dahinter steht, sie würde wahrscheinlich noch hervorheben, ja, guck mal hier, die vielen Bücher, der ist offensichtlich gebildet, oh, guck mal, der malt sogar, guck mal an, ne, da ist aber jemand, der seinen Tag sinnvoll verbringt. Ne?
Ja, so. Und der hat die Geduld dafür, das Bild auch zu Ende zu malen.
Ja, ganz genau, ja.
Ja, stimmt. Ja, okay, ja gut, ja, okay, dann könnte man die ja tauschen.
Du würdest sagen, nicht sozusagen, du würdest Headhunt sagen, dass sie dasselbe sagen würde.
Nein, ja, ich hätte gedacht, Dottie würde sagen, ja, Dicky Greenleaf ist ein absoluter Nichtsnutz, weil er nichts auf die Kette kriegt. Aber du hast recht, der Schein sieht ja ganz anders aus. Da spricht ja das Geld mit dahinter, ne? Also das ist ja...
Ja.
Das ist ja auch, was du gerade gelesen hast, der beruhigt sich auf dem Liegestuhl mit dem ganzen Luxus und Überfluss um ihn drumherum. Ja, das gehört ihm ja alles nicht. Das wird ihm fremdfinanziert, das hat er sich nicht verdient oder also verdient im Sinne von, dass er arbeitet, ja. Aber alleine die Tatsache, dass er sich damit umgibt und dass es auf ihn wirkt und er irgendwie einfach nur ein Teil davon ist, beruhigt ihn schon. Und deswegen glaube ich auch, dass deins besser passt. Dottie sieht diesen Reichtum, diesen Luxus bei Dicky und würde sagen, das ist ein Mann, der hat es geschafft. Und ich glaube, das ist so ein Maßstab von Erfolg oder du bist gut und du bist nützlich und so.
Ja. Es ist ja auch, man fühlt sich ja auch, das ist jetzt was ich quasi aus der Beobachtung so ein bisschen kenne, man fühlt sich ja, wenn man
mit deinen reichen Leuten unterwegs bist.
Reichen Leuten unterwegs sind, ne? Nee, aber es ist ja, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die in dieser High Society dann irgendwie einen bestimmten Status schon haben, vielleicht auch reingeboren sind. Es gibt so gewisse Gestiken, Mimiken. Man merkt denen das einfach an, dass sie da reingehören irgendwie.
Ja.
Mir ist das tatsächlich einmal aufgefallen, weil ich mal auf einer Dienstfahrt war sozusagen und dann mal auf einer Veranstaltung waren, wo sehr, sehr viele dieser Menschen waren. Mhm. Und ich habe selber in mir gemerkt, wie unwohl ich mich darin fühle, weil
man passt nicht rein,
ne? Und wie aber selbst die Jüngsten von denen das mit so einer Selbstverständlichkeit schon gelebt haben, ne? Und das ist genau das, was Dicky ja auch macht, ne? Das wird ja auch einmal gesagt, wenn die beiden in Rom, glaube ich, in diesem Café sitzen, dass sie beide total fertig sind, weil sie ja die ganze Zeit trinken, aber der Dicky sieht immer noch richtig gut aus, ne? Der sieht immer noch mit seinem schmalen Gesicht und sowas. Der hat einfach dieses Selbstverständnis, was er mitbringt, dass er irgendwie höher ist als die Bediensteten, die ihn jetzt gerade bedienen und all die Menschen, die vorbeigehen und so weiter und so fort.
Selbstverständnis des Reichseins.
Genau, ja. Es ist quasi ein Schauspielern, aber man weiß nicht, dass man schauspielert im Prinzip. Es ist im Prinzip so eine Maske, ich will nicht Panzer sagen, so eine Art Decke, die man sich automatisch immer drüber legt, wenn man morgens aufsteht. Weißt du? Oder so ein Gesicht, was man automatisch verzieht, so Gesten, die man automatisch drin hat. Und im Prinzip, man kann sagen, so ein soziales Konstrukt, was man ständig mit sich mitschleppt und dadurch passt man dann auch irgendwie in einer gewissen Weise da rein. Und das hat Tom ja in diesem Sinne nur, indem er es aktiv schauspielern kann, ne? Oder indem er es schauspielert, indem er aktiv weiß, dass er sich selbst betrügt in diesem Moment, wenn er sozusagen nicht so ist, wie er sich eigentlich verhalten würde in dieser Situation.
Und sich dazu noch ein Kostüm anzieht.
Genau, richtig.
Mütze, schicke Kleidung, die er sonst nicht tragen würde. Das ist ja alles ein Kostüm.
Genau, ja.
Verkleidung, Verkleidung klingt besser. Verkleidung an Dick. Ja. Ja.
Also Dicky verhält sich ganz automatisch so und Tom müsste das aktiv ja. schauspielern.
Ja.
Er müsste zum Schauspieler werden. Dann
ja.
In dieser Situation. Genau.
Okay. Ich bin durch mit meinen Themen.
Ich auch.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ausblick. Aha. Da habe ich tatsächlich gar nicht ganz so viel, aber Wichtiges.
Bin gespannt.
Ich
möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass, dass ich ja über eine ganz wichtige Sache schon Bescheid weiß. Deswegen werde ich das jetzt nicht allzu sehr bestätigen oder mich in bestimmten Aspekten, von denen ich glaube, dass du sie jetzt ansprechen wirst, weil das hat das Gespräch jetzt gezeigt, dass du vielleicht da hinkommst. Werde ich nicht zu sehr bestätigen.
Okay,
oder,
gut. Ja. Also, ich glaube, also ich habe mir das Zitat rausgesucht, alles, was er mit tödlichem Ernst betrieb, ging unweigerlich daneben. Das hatte er vor Jahren erkannt. So. Und ich fand diese Formulierung tödlicher Ernst, also das, warum tödlich, ja, oder man hätte auch sagen, ernsthaft Betrieb, ja, ein anderes Wort nehmen, es ging irgendwie um tödlich. Da war mir die Frage, wie ernst wird es ihm denn mit Dickies Lebensstil? Weil das war, wurde ja als herzzerreißend mit Selbstmitleid und Neid oder irgend sowas, ja, beschrieben. Tom und Dicky, das haben wir jetzt mehrfach festgestellt, sind sich im Aussehen, in der Körpergröße, in den Konfektionsgrößen sehr, sehr ähnlich. Ich glaube ja, zusätzlich dazu, also ich glaube ja, dass Tom versucht, das Leben von Dicky einzunehmen, in welcher Form auch immer. Und ich finde das so krass, dass es das so mehrfach, schon seit Beginn, seitdem er da irgendwie in diesem Fotoalbum geblättert hat, darauf hingedeutet wird, dass die sich so ähnlich aussehen. Und ich glaube, das wird irgend so eine Vertauschnummer werden. Dass Tom Dickies Rolle einnimmt. Was mit Dicky ist, weiß ich nicht. Würde ich jetzt sagen, naja, tödlicher Ernst könnte sein, dass er den irgendwie beseitigt. Oder Dicky die Möglichkeit hat, jetzt nur endlich irgendwie ganz woanders hinzufahren und Tom nimmt im Grunde die Rolle tatsächlich des Ersatzsohnes ein für Herbert und schreibt Briefe und lässt noch ein paar Jahre vergehen und fährt dann doch mal zurück oder sowas und die können das gar nicht mehr auseinanderhalten, weil Herbert hat ja jetzt seinen Sohn auch länger nicht gesehen. So irgendwie so eine Nummer. Und das ist natürlich die Frage, was passiert mit Marge? Ich glaube ja, dass Tom so, also auf der einen Seite so ein Keil zwischen Marge und Dicky treibt, ja, dass die beiden sich entfernen voneinander, er aber gleichzeitig näher mit beiden zu tun hat. Dass das so über Bande, dass die beiden sich entfernen, streiten, was auch immer, aber er trifft sich mit Marge, da wird dann, glaube ich, so eine romantische Nummer draus und bei Dicky, an Dicky ist er ganz nah dran. Ja, Dicky muss er ganz nah auf seine Seite bringen. Und irgendwie glaube ich, dass das dann so läuft und er versucht dann irgendwie so eine Nummer mit Marge, dann irgendwie so ein Leben mit Marge aufzubauen, zu sagen, hier, pass mal auf, ich bin der bessere Dicky. Ja, wenn du jetzt ein gutes Leben hast oder was auch immer, dann nimmst du mich und ich zeig dir, wie das jetzt geht. Ja?
Ja, ich möchte deine Theorie mal ein bisschen weiter spinnen.
Ja.
Und zwar in dem Sinne von, dass es ja keine große Anziehungskraft zwischen Tom und Marge erstmal gibt. Was hältst du denn von der Theorie, dass er irgendwann Cleo rüberholt und sie zu seiner Marge macht?
In dem Sinne.
Weil ich hab mir, das weiß ich tatsächlich auch nicht, ich habe mir hier auch eine Frage aufgeschrieben, was passiert eigentlich mit Cleo, die ja auch gegen Ende unserer letzten Episode etabliert wurde? Oder Kapitel 8 oder so. Dann, ja.
Also natürlich die große Frage, welche von diesen Leuten, von diesen vielen, vielen Menschen, die da irgendwie vorkamen, sind noch wichtig für die nächste Geschichte?
Ja, aber Cleo war schon die Person, der wollte ja unbedingt erzählen, dass er nach Europa fährt.
Das ist die Einzige, die es wusste.
Deswegen lässt die mich auch nicht so richtig los. Wie gesagt, über die weiß ich auch nicht, wie es mit der weitergeht. Also das ist was ich nicht gelesen habe, tatsächlich.
Oh, Cleo, also das würde bedeuten, er holt die irgendwie hinterher. Also die ersetzen quasi, die beiden ersetzen das von Marge und...
Vielleicht, wenn man dem so glauben will. So.
Ja, weiß ich nicht. Also er hat ja so noch nicht angedeutet, dass er mit Cleo, also Cleo kam ja jetzt noch nicht weiter, doch, er hat einen Brief geschrieben. Weiß man auch nicht, ne? Wo er ja so gesagt hat, er will jetzt irgendwie alle zurücklassen oder hinter sich lassen. Und
ich meine, wir sind ja auch noch relativ früh, vielleicht will er ja auch erstmal ankommen und dann zwischenzeitlich gibt es vielleicht auch nochmal einen Brief von Cleo, den er schreibt, den wir vielleicht sogar lesen, zu lesen bekommen oder sowas. Oder zumindest als Exzerpt vorgestellt bekommen.
Ja, ich glaube, wir wissen ja aber, dass es jetzt nicht der einzige Teil bleibt.
Ja.
Na? Ich glaube auch nicht, dass das so ausgeht, dass er sagt, okay, jetzt sind hier alle, tot weggezogen und ich bin jetzt ersetzt, ich setze mich jetzt hin und Feierabend ist, sondern es muss ja irgendwie trotzdem in Bewegung bleiben, ja, ob er dann, keine Ahnung, gejagt wird und muss weglaufen oder dass er sagt, okay, ist doch irgendwie alles nichts, ich gehe dann doch dahin oder es passiert noch, einen Cliffhanger wird es nicht geben, dafür sind die Geschichten so abgeschlossen, glaube ich, sowas in der Richtung, also es wird nicht Er wird nicht Herr dieser Villa werden.
Okay.
Nicht final.
Okay, alles klar. Nicht final. Ja, das glaube ich auch nicht. Also,
dafür ist er zu getrieben. Ja. Es muss weitergehen. Und es gibt ja noch 5 andere Bücher.
Ja, genau. Das ist so das Meta-Wissen, was man sozusagen mit reinbringt, dass es mehr Bücher gibt. Und er bleibt ja nicht die ganze Zeit wahrscheinlich in Italien und trinkt Wein in seiner Villa. Genau. Ja, schöne Theorie. Sag ich nicht so viel zu. Ich hätte noch eine Alternative sozusagen zu bieten, weil das natürlich auch mit der Ähnlichkeit zwischen beiden sehr stark aufgemacht wurde. Das hast du ja bereits gesagt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass Tom Dicky ersetzt. Was ist denn mit der Theorie, weil wir es ja auch hier schon mit so einer Art fast idealisierten Wunschvorstellung zu haben, eines Lebens, was Tom gerne leben würde. Was hältst du denn von der Möglichkeit einer gespaltenen Persönlichkeit?
Du wieder. Zwischen wem?
Ist es ein Teil? Na, Tom und Dicky. Also sozusagen.
Dass es die gleichen sind.
Genau, dass es so eine Art vielleicht auch Einbildung, Wunschkonstruktion gab, dass er auf diese Reise geschickt wird und dass er sich das mit Herbert Greenleaf und seiner Frau vielleicht auch vorgestellt hat. Mhm. Und dann nach Italien kommt und irgendwie.
Aber ist er gleichzeitig schon in Italien? Wenn beide die gleichen sind. Verstehst du?
Naja, guter Punkt. Ja. Stimmt, ja. Na, oder die beiden, ja gut, nee, eigentlich laufen die Dialoge auch normal so ab, als wäre das genauso richtig so, wie das passiert, als ob das 2 Personen sind, ne? Von daher
ist ja, 3 Personen, Marge ist ja auch mit dabei.
Ja gut, du weißt ja nicht, wie viel Einbildung ist sozusagen, ne? Das ist ja, ne? Also das kann man jetzt sicher auch mit rein imaginieren.
Ja gut, okay.
Also,
ja. Ich meine, in Fight Club hat es ja auch funktioniert.
Genau, richtig. Man kann sich ja eine Realität konstruieren, aber in Fight Club ist es ja lustigerweise, da funktionieren die Dialoge ja auch so, als ob eine andere Person gar nicht da wäre, ne? Die funktionieren ja hier quasi.
Das funktioniert nicht.
Wobei die sehr viel Zeit nur miteinander verbringen und Marcia explizit wegbleiben soll oftmals, ne? Also das ist ja auch so ein...
Naja, aber wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, wie viel Zeit da jetzt wirklich die miteinander verbracht haben. Wir erleben die Sequenzen, aber wir erleben ja aber auch Sequenzen mit den beiden und dem Kaffeebesitzer in Neapel, dem kleinen Jungen aus dem Bus, der Marge Bescheid sagen soll, oder den Polizisten in Rom oder so, weißt du? Hm. Müsste ich jetzt nochmal genauer gucken, ob das irgendwie auch hinhaut, wenn es jetzt eine Person wäre? Hm. Ich weiß es nicht. Ach, nein. Das ist ein Buch aus den 50ern, das wird nicht, nein, das glaube ich nicht.
Und damals wussten wir, gab es das noch nicht.
Das sage ich nicht.
Schizophrenie existiert.
Nein, das sage ich nicht.
Erfindung der 60er.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage aber, dass die Bücher in der Zeit einfach noch ein bisschen konventioneller waren, außer mit diesem Effekt, bei dem machst du einmal. Und dann ist der durch.
Ja,
gut. Oder zweimal. Also, aber das war's dann auch, ja?
Ja, 50er ist gar nicht so alt, wie man denkt immer, ne?
Naja, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja. Was soll sagen? Ich halte das für eine legitime Möglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt noch.
Aber das ist ja schon mal nicht schlecht, weil dann akzeptierst du ja schon mal, das, was passiert, ist real. Da warst du ja letztes Mal noch ganz weit weg.
Naja, da gibt es auch. Ne? Also, ich habe mir
ein Stück weit realer.
Ich habe mir zwischenzeitlich vorgestellt, ob nicht dieser Roman die Gesandten, ob das vielleicht nicht so ähnlich funktioniert wie hier in, wie heißt der, die üblichen Verdächtigen, dass man sozusagen einen Roman liest oder dass man etwas liest, in diesem Fall einen Roman, und sich dadurch inspirieren lässt, dass das so ein bisschen funktioniert wie diese Wand, die der Detective, da, Spoiler übrigens. Na gut, wir haben nicht so viel gespoilert. Wir hören jetzt auf, mit über die üblichen Verdächtigen zu reden. Vielleicht. Aber das ist, aber du weißt, was ich
Six
meine.
Cent haben wir noch zum Spoilern.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass es ja, so ja, funktioniert ja, wie die okay, Wand ja, mit ich den weiß, ich Motiven weiß, was du meinst, und so, ja. Ne? Dass man sich da inspirieren lässt und so eine Geschichte für uns als Publikum spinnt.
Ja, und ja, aber das, denn würde, das gibt ja gar keinen Sinn. Also würde ja.
Also das ist jetzt Quatsch, Lukas.
Objektiv Quatsch. Nein, nein. Das würde ja bedeuten, Patricia Highsmith nimmt ein real existierendes Buch als Vorlage, ja, und kopiert das. Also auf der schriftstellerischen Ebene mit Absicht und lässt es auch ihren Protagonisten mit Absicht nachverfolgen.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Also das ist ja, oh Gottes Willen.
Ja, wir wissen ja auch nicht, ob dieser, also das ist ja auch, wir haben ja hier auch einen Erzähler, der nicht Teil der Handlung ist. Ne? Also das ist ja nicht alles aus der Sicht von Tom Ripley sozusagen.
Doch.
Nee.
Jetzt, Tom Ripley, das, was wir erfahren haben, ist alles aus Sicht von Tom Ripley.
Nee, es wird ganz, ganz oft gesagt, und dann ging Tom dahin, dann ging Tom dahin. Das heißt, es gibt eine externe Person, die sozusagen das uns diese Geschichte erzählt. Es ist sehr nah an der Geschichte von Tom Ripley, nein, natürlich. Aber es ist nicht Tom, der zu uns spricht.
Nein, das nicht.
So.
Nein, das stimmt. Ja.
Eine auktorielle Erzählweise.
Ja, aber es ist die Kamera, die quasi hinten an einem Rücken von Tom Ripley klebt. Die verfolgt nicht Marge. Oder die verfolgt auch nicht Dicky oder so.
Ja, ja.
Die genau. Sieht das, was Tom sieht, und nimmt das wahr, was Tom wahrnimmt. Fertig. Nicht mehr.
Ja, richtig.
Das
ja.
Genau.
Oder okay. was Tom uns zumindest offenbart. Und ich bin da immer noch nicht so ganz weg, weil ich finde auch genau diese Geschichte mit dem mit dem auf dem Boden rumkriechen, um sich zu sonnen. Ich finde das so komisch, weil da denke ich mir, es gibt doch auch andere Möglichkeiten, sich zu sonnen und dem Menschen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, warum er die Geschichte erfinden würde, aber das klingt so. Es klingt so abstrus und es klingt so weit weg von, weißt du, weil ich habe mir auch vorgestellt, vielleicht muss er sich ja irgendwie bräunen und muss sich diesen braunen Ton sozusagen zurechtlegen und braucht aber auch eine Ausrede, warum er dann nicht weiterhin Kontakt aufgenommen hat zu Dicky und Marge, weißt du, weil die hätten sich ja auch irgendwann mal zwischenzeitlich in der Stadt treffen können sozusagen und dann hätte Dicky ja sagen können, ja hä, aber du läufst ja die ganze Zeit rum, warum triffst du uns nicht mal eigentlich? Oder Marge sagt,
er war doch krank.
Das würde ich ja in Frage stellen in dieser Situation, dass das eine Ausrede ist.
Ach so, das weißt ist die du? Ausrede.
Ja, genau, richtig, ja. Wir müssen das ja, nicht, das es gibt nicht so viele Indizien dafür, das ist mir schon klar.
Keine.
Na doch, dass diese Geschichte schon sehr, sehr viele, und wir haben ja auch viele Zeitsprünge und so weiter, dass es relativ viele Lücken schon sind, ne, und nur so Momentaufnahmen und so, das wirkt, ich bin da noch nicht fertig mit.
Okay, ist völlig in Ordnung. Ich flipp aus, wenn das stimmt.
Ja, vielleicht traue ich den Leuten aus den 50ern auch zu viel zu. Das ist ja immer die These
das
von
ist
Audi.
Ja,
die
ja.
Leute wussten in den 50ern nicht, wie man sowas schreibt. Aber
nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man schreibt konventionellere Geschichten.
Olli hält alle Leute aus den 50ern für dumm.
Ja.
Wenn ihr aus den 50ern seid, fühlt euch beleidigt bitte und gebt mir bitte recht.
Wenn jetzt jemand aus den 50ern zuhören würde.
Ja.
Okay.
Wer weiß.
Gut. Keine Ahnung. Wir machen jetzt Feierabend.
Machen wir.
Wir haben jetzt hier 90 Minuten und mehr. Was lesen wir als nächstes?
Wir lesen die Kapitel 10 bis 12 in unserer Version im Diogenes Verlag aus dem Jahr 2003, der Version. In der deutschen Übersetzung sind das die Seiten 102 bis 154.
Alles klar. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Viel Spaß beim Lesen oder eben nicht lesen. Freut euch aufs nächste Mal. Empfiehlt uns weiter. Klickt, liked, was auch immer. Ach, ihr kennt den ganzen Kram. Bis später. Ciao.
Ciao.